ein Scheiß.
Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironischen, modernen, urbanen Unterhaltungsmatinee am Sonntagnachmittag, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindtheitsgemäß, aber nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindtheit, deren Einleitungstext verloren gegangen ist. Mit Alexandra Tomor
und Holger Klein.
Scheiße. Warum habe ich das, wo habe ich das denn hingelöscht? Warum habe ich das denn gelöscht?
Ist doch egal,
ich kann das nicht
ganz gut gemacht.
Ich kann das doch nicht auswendig.
Super, aber es war gut genug.
Kann das mal irgendjemand aus einer der letzten Sendungen bitte abschreiben, damit wir...
Transkribieren, vielleicht unser Transkriptionsteam von den...
Das Transkriptionsteam aus der großartigen Shownotes-Clique.
Nee, ich meinte jetzt die NetzfeministInnen.
Ach so, du meinst die netzfeministische Krawallerie, die da,
genau, die ja immer
über
sehr
die
gerne
reitet.
Transkribieren, ja.
Ja, da ging, die haben sich ja gerade auch wieder so aufgeregt, weil Friederike Haupt es gewagt hat. Friederike Haupt es gewagt hat, mal eine Stilkritik anzubringen, die nicht in der korrekten Wortwahl war. Friederike Haupt, für alle, eine der, wenn nicht sogar meine Lieblingsautorin in der Frankfurter
Absolut,
Allgemeinen
ja.
Zeitung. Wo waren wir stehen geblieben? Wie war Berlin?
Ja, Berlin war scheiße. Ich war in Berlin. Ich war in Berlin auf der Republika, ja. Und, ich weiß nicht warum. Ach so, ich weiß es wieder. Ich wurde von Nele Heise eingeladen auf einer Session.
Session heißt das, ne? Habe ich auch mal gedacht.
Als Speakerin aufzutreten. Oh. Speakerin, ja. Mhm. Also es ist schon mal total krass, sich so identifizieren zu müssen als Speakerin auf einer Session. Ich habe es auf jeden Fall gemacht, weil ich mache ja alles mit. So bin ich. Das ist meine Art. Außerdem war ich schon sehr lange nicht mehr in Berlin. Und was mich echt schon total verstört hat, war die Website von der Republika, diese Farbe, ne? Diese Farbe. Mein Freund hat gesagt, die beleidigt jeden Popel.
Ich hab das.
Die hatten so ein gelb-grün schmutzig. Mhm. Ich weiß nicht, diese
ich
Farbe
kann, ich
war einfach.
Ich habe mir die Webseite halt auch nicht angeguckt.
Ging absolut nicht. Diese Farbe tut nichts für dich, Republika, wenn du gerade zuhörst. Ja, und der erste Abend war ganz schön, endete aber damit, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe, zu spät ins Bett gegangen bin, letztlich nur eine Stunde geschlafen hatte und nichts auf die Reihe gebracht habe. Mit meinem Vortrag bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das war das einzige, das erste Mal, das musst du dir mal vorstellen, ich bin voll die... Also ich liebe reden, ich liebe es öffentlich zu reden, ich liebe es auch auf der Bühne zu stehen. Das war das erste Mal, dass ich mich gefühlt habe wie diese Menschen, die immer Angst vor Referaten haben.
Ja, was war
ich
denn überhaupt?
Ich stand auf der Bühne, ich habe gezittert, ich war total nervös und abgefuckt und das war genau, das fand alles auf einer sogenannten Silent Stage statt.
Das Ach, dieser Scheiß, das ja, finde ich ganz furchtbar. Da würde ich mit dem Teufel tun, da zu reden. Hätte ich echt keinen Bock drauf.
Ich erkläre mal, ich glaube, das hat auch sehr stark auf mich gewirkt, diese schreckliche Situation. Es haben halt alle im Publikum Kopfhörer auf und man selber auch. So. Und man redet in das Mikrofon und das Publikum hört, was du in dieses Mikrofon sprichst. Du kannst aber nicht mit dem Publikum über Augenkontakt oder erstmal über Akustik kommunizieren. Normalerweise hört man ja die Leute lachen oder irgendwie verächtlich schnauben oder so.
Ja,
das
genau,
gibt eine Sicherheit,
ja, genau.
So eine Resonanz halt, ja, man kriegt sie mit. Das könnte vielleicht noch durch Blickkontakt ausgeglichen werden, aber nicht auf dieser Bühne, weil mir nämlich die Scheinwerfer voll in die Augen geleuchtet haben und ich die Leute weder gehört habe noch gesehen habe. Und ich kam mir vor wie so ein, ganz komisch, wie im Knast, weißt du, diese Leute, die immer...
Achso, wo waren sie gestern zwischen 16 und 18 Uhr?
Nein, ich
Lampe
meine,
ins
Leute,
Gesicht
die
dreh.
Diese Statisten, die zur Identifizierung des
Ach so,
richtigen
ja,
Peters.
Okay.
Also halt, alle können dich sehen oder derjenige, der dich identifiziert, kann dich sehen, aber du kannst ihn nicht sehen. Und das war ein furchtbares Gefühl. Und Ja, also ich würde es wirklich nicht wieder machen. Und ich habe mich wirklich noch nie so fehl am Platz gefühlt als auf dieser Veranstaltung. Aha. Ich weiß auch gar nicht, was die soll, ehrlich gesagt. Die
Veranstaltung?
Ja, ich fühle mich nicht davon angesprochen. Weißt du, also
ja, ich auch nicht. Darum gehe ich da ja auch nicht hin. Also ja. Ja. Ich war halt Mittwochabend, waren wir kurz da, weil da ist dann dieser Hof auf, da darf dann Kreti und Pleti auch rein und ein Bierchen mit denen trinken, die da sind. Und das ist dann halt ganz nett, das hat dann so ein bisschen sowas wie Klassentreffen, weißt du, so, man sieht seine alten Schulkameraden mal wieder, weil da sind ja doch, kommen ja doch so Leute zusammen aus allen Ecken der Republik,
ja, ja.
Mit denen man mehr oder weniger zu tun hat oder zu tun hatte. Und das ist dann irgendwie ganz nett, dass ich dann irgendwie nach, weiß nicht, 5 Jahren mal wieder mit Jens Scholz ein Bier trinken konnte oder so. Das finde ich ganz schön, aber sonst die Veranstaltung selber ist auch nicht... Fand ich auch nicht so attraktiv, dass ich da jetzt hätte Geld ausgeben wollen, um da rumzulaufen und mir Vorträge anzuhören, an denen ich viel zu viel, vor allen Dingen formale Kritik zu üben hätte. Ja.
Es gab einen Vortrag, der hat mich vom Konzept her sehr begeistert.
Mhm.
Und da hätte ich auch so gerne mitgemacht, aber natürlich viel zu spät gemerkt, dass ich da reingepasst hätte. Und zwar... Du kennst ja das Technik-Tagebuch, dieses Tumblr.
Ja.
Die haben so ein Technik-Tagebuch-Museum aufgezogen, in dem einfach Leute Technik vorgestellt haben, die irgendwann mal aufkam,
ja,
und dann aber keinen Erfolg hatte und wieder verschwand,
ja,
spurlos. So. Und da waren solche Sachen dabei wie, keine Ahnung, der Furby und irgendwelche komischen Fitnessbänder, die aber nur den Schlaf messen,
mhm,
und diese Poken Dinger.
Was?
Das war vor ein paar Jahren modern, wenn man auf die Republika ging, hat man so kleine, runde Dinger gehabt und die konnte man zusammenstecken, um seine sozialen Daten, Social-Media-Daten auszutauschen.
Mhm. So,
und was ich mitgebracht hätte, und das wäre echt voll witzig gewesen, das hätte voll gut da reingepasst, wäre mein Pocket Web von 1&1. Das war ein komischer Vorläufer des Smartphones. Das war so ein kleines Kästchen, was von der Form vielleicht so einem kleinen Lederportemonnaie entsprach oder so. Und das konnte man aufklappen und unten war eine Tastatur, oben war ein Bildschirm, extrem pixelig. Und damit konntest du ins Internet gehen und deine Mails checken.
Aha. Ja, ich hab beim Aufräumen meiner Wohnung einen Palm Pilot gefunden. Das ist ja auch so ein Konzept aus dem letzten Jahrtausend eigentlich, ne? Was sich dann so ein bisschen rüber gerettet hat. Noch kennst du die Dinger noch? Das war so ein Personal Digital Assistant, ein PDA.
Ach doch, natürlich. Ja, ja,
so,
klar.
Wo du so mit so einem Stift auf dem Bildschirm
rumgehst. Ein Palm.
Ein Palm,
ja,
genau.
Ja, ja.
Palm. Mit Farbbildschirm sogar und WLAN drin und was sogar noch so rudimentär funktioniert hat irgendwie. Aber die meisten Webseiten kann man sich damit nicht mehr angucken. Naja. Aber was war denn überhaupt dein Vortrag? Was war denn der Inhalt deines Vortrags? Also worüber hast du denn gespeakerinnt?
Also, der Vortrag war Stimmen im Netz. Also Stimmen, ich höre Stimmen.
I hear net people.
Mhm, genau, also es waren halt 4 Frauen am Sprechen, darunter die Kada und Tine Novak. Nele Heise hat die Moderation gemacht und Sarah Geser, die ab und zu in so Gamer-Podcasts auftaucht, war auch dabei. Und eigentlich bestand der ganze Talk darin, oder die ganze Session, wenn man so will, dass wir alle 4 unsere Projekte kurz vorgestellt haben, 5 Minuten lang, und dann diskutiert haben über das Podcasten, was die Voraussetzungen dafür sind, wie man das finanziert oder finanzieren könnte. Und die Diskussion an sich, die war eigentlich ganz gut. Damit bin ich auch sehr zufrieden, das war nett.
Und, achso, aber ihr habt nur untereinander diskutiert, also mit dem Publikum war dann auch keine Interaktion, weil die alle unter Kopfhörern saßen. Und
genau, genau.
Ich finde das keine schöne Idee, das mit den Kopfhörern finde ich nicht gut.
Nee, das war auch echt scheiße.
Letztes Jahr war ich auf der Republika, weil ich da einen Job hatte. Und habe mich in so einen Vortrag gesetzt von Dingens, Schwarzblond. Es ist immer super, wenn man dann die bürgerlichen Namen nicht so drauf hat, weil man ständig die Twitter-Handles liest. Egal. Und habe auch, fand ich das unangenehm. Also ich fand das richtig unangenehm, mit dem Kopfhörer zu sitzen, mir das anzuhören. Weil du kannst halt auch nicht mal mit deinem Nachbarn irgendwie feixen oder sowas, wenn da vorne jemand dumm Zeug redet. Und meistens reden die Menschen ja dumm Zeug.
Ja.
So, und das ist, ja, ich fand die, ja, keine schöne Atmosphäre.
Ja, ich muss allerdings sagen, dass ich sehr viele, also ich weiß nicht, ob es sehr viele waren, aber viele Leute kennengelernt habe und die waren allesamt super. Total nett, total lieb.
Ja.
Also, wo ich denke, Weißt du? Und ich fand es einfach so unglaublich schade, dass man sich in diesem Scheiß-Kontext kennenlernen muss, in diesem lärmerfüllten Hof zusammenstehen muss und Bier trinken muss.
Lärmerfüllte und nicht einfach Dauernetzwerkerei in der Hoffnung auf den Anschlussjob. Ne?
Ja, genau. Statt einfach mal schön spazieren zu gehen im Park oder so. Also das wäre mir so lieb gewesen, wenn ich mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, was Ruhiges hätte machen können. Wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber nicht für mich, weil ich ja Migräne hatte, also den ganzen Berlin-Aufenthalt über war ich sehr schwer ramponiert.
Weil du gesoffen hattest oder weil die Stadt zu viel ist?
Weil ich gesoffen hatte, weil ich zu wenig Schlaf hatte und weil die Stadt wirklich zu viel ist. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da einfach anders rangehen.
Weil du hattest, ich habe einen Tweet von dir gelesen, als du hier in Berlin angekommen bist, hier würdest du dich frei fühlen.
Nein, ich hatte Folgendes getwittert. Ich habe geschrieben, in Berlin fühle ich mich lebendig, zu Hause habe ich gegen sowas Tabletten.
Ah, okay.
Das ist eine ganz andere Aussage.
Das stimmt allerdings, ja. Nee, dann habe ich das, das heißt, du willst dich gar nicht lebendig fühlen.
Nein, nicht unbedingt. Oder sagen wir so, der erste Tag ist immer mega, da bin ich so inspiriert und ich sehe so viele Sachen und ich finde die alle so geil und abgefahren und ach, ich würde am liebsten die ganze Stadt auffressen. Ja. Und am zweiten Tag bin ich schon so ein bisschen gedämpft, zu sagen, am dritten Tag ist entweder Depression oder Migräne oder sonst irgendwas, was mich denken lässt, schnell nach Hause. Das ist immer so. Ich bin aus Berlin noch nie ohne Migräne zurückgekommen.
Vielleicht solltest du lieber in Potsdam übernachten und nach Berlin reinfahren.
Potsdam ist schön.
Genau.
Ja.
Berlin reinfahren, genau. Die Stadt ein bisschen erleben und dann aber auch wieder rausfahren und da irgendwie am See deine Ruhe haben.
Ja, genau. Ich war am letzten Tag, war ich die Anne Schüssler besuchen, die war in Spandau untergebracht. Ja. Ne? Und da fand ich es total angenehm. Also echt cool. Das war, da hätte ich noch mehrere Tage verbringen können. Ist jetzt nicht schön, also nicht das, was man unter schön versteht.
Das
ist
Spandau, ne?
Das ist Spandau halt, aber mir hat's gefallen. Also ich wäre lieber dort gewesen als im Zentrum der Dinge.
Kommen wir zu unseren Fragen.
Ja.
Martin wüsste gerne, was habt ihr gestern gegessen und getrunken?
Oh, gestern. Gestern war schön, denn gestern habe ich so richtig geilen Katastrophentourismus gemacht. War nicht geil. War überhaupt
Ich denke nur gerade, okay, Essen, Trinken, Katastrophentourismus. Drei ganz heiße Eisen. Ich frage mich jetzt gerade, wo das endet. Aber wenn ich die Schnauze halten würde, dann würde ich es ja schnell rausfinden, wo das endet. Ne?
Also erstmal, zuerst hat es Żurek gegeben bei uns, ja. Żurek ist eine polnische Traditionssuppe, die besteht aus Roggenschrot, aus so vergärtem Roggenschrot. Und das kann man als Essenz, also dieses Roggending, kann man als Essenz kaufen in polnischen Supermärkten. Und dank einer Vrindhörerin, liebe Grüße an Petra, habe ich erfahren, dass in Augsburg vor einiger Zeit ein polnischer Supermarkt aufgemacht hat. Oho. Also wirklich ein Supermarkt nur mit polnischen Produkten.
Ja.
Hammergeil. Wir sind dann sofort hingefahren und haben uns ein Glas Żurek gekauft.
Wie schreibt man das?
Z mit Punkt oben drüber. Urek.
Żurek.
Ja, und das ist im Grunde, eigentlich ist das ein Eintopf. Da kommen auch Kartoffeln rein und Würstchen werden reingeschnitten und ein bisschen Knoblauch und so. Aber es hat eben diese Grundlage aus Roggenschrot drin, ja. Ja, und das hat es zuerst gegeben. Das war super lecker und danach haben wir überlegt, was wir machen sollten und kamen auf die Idee, einfach mal ein Auge in Aue zu machen, also nicht wissend, wohin es wirklich geht, uns ins Auto zu setzen und loszufahren. Und irgendwann, wie wir so fuhren, sahen wir das Ortsschild, das nach Eiching oder auf Eiching verwies. Und dieses Dorf ist bekannt aus den Nachrichten der letzten Tage. Da hat nämlich ein Tornado gewütet und ein paar Häuser so dermaßen runtergehauen bzw. hochgezogen und zerstört. Ja, und dann schlug ich vor, dass wir da mal hinfahren, ja. Und uns das mal ein bisschen ansehen. Und haben wir dann auch gemacht. Zuerst haben wir lecker Kuchen gegessen, Erdbeerkuchen und Vanilleeis und Käffchen getrunken und so in so einem Café. Und dann hat uns die Bedienung auch gesagt, wo die Katastrophe genau war, also in welchem Ortsteil, nämlich unter anderem in Afink. Dort sind wir nur kurz durchgefahren. Also das, ich weiß nicht, dass wir irgendwie da so rausgegangen wären und die Dinge fotografiert hätten, das wäre total daneben gewesen. Ja. Einfach nur durchgefahren und rumgeschaut. Und ich war so geschockt, dass ich aufgeschrien habe, als ich ein Haus sah, das zur Hälfte zerstört war. Ich war wirklich entsetzt. Das war so ein großer Schock. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, man hat die Bilder aus der Zeitung gesehen.
Ja.
Also in der Zeitung hat man sie gesehen und man hat darüber gelesen und man hat sich schon darauf eingestellt, dass es irgendwie schlimm ist. Aber wenn man das dann sieht, ist es einfach nur überwältigend krass. Und man denkt sich, Gott, hoffentlich muss ich nie in ein Kriegsgebiet.
Das sind halt auch so Bilder, die man überhaupt nicht mehr gewohnt ist, ne?
Also nee.
Das ist also alles an zerstörten Gebäuden, wie du sagst, ist Kriegsgebiet. Das ist Fernsehen halt. Das kennen wir aus dem Fernsehen, aus der Zeitung.
Das ist Fernsehen. Das ist aber immer ganz weit weg.
Genau, das kommt nicht ran. Und wenn dann mal sowas da ist, ist es immer entsetzlich. Das stimmt, ja. Also ich kann, das ist so, ja. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist als Kind, sehr kleines Kind, in den 70er Jahren, halt in den frühen 70er Jahren, da gab es in Köln noch vereinzelt Trümmergrundstücke, die irgendwie übrig geblieben sind, unklare Besitzverhältnisse oder irgendwie sowas. Das ist so ein ganz, ganz diffuses, entferntes Bild, was ich im Kopf habe, was mir auch Unbehagen bereitet. Aber sonst ist ja alles heil. Ja, und wenn mal ein Haus irgendwie kaputt ist, dann wird's gerade abgerissen. Also das ist halt so ein kontrollierter Rückbau oder sowas. Das ist auch wieder was anderes, ne?
Mhm.
Ja.
Ich muss mich mal gerade berichtigen. Ich habe gerade gesagt Aiching. Es war Aichach.
Aha.
Aichach heißt dieses Großgebiet und Affing heißt. Ja. Egal. Ich wollte mich nur beruhigen. Ich hasse das, wenn ich was falsch sage.
Verstehe. Ne, ich hatte das auch mal erlebt, da waren wir in Tegel war das. In Tegel, und da hat auch irgendwie so lokal so ein kleiner Tornado gewütet. Und in der Ecke einer Siedlung. Das war wirklich sehr absurd. Halt auch die totale Chaos angerichtet. Also ja. Wirklich alles Mögliche lag durcheinander und sonst wie. Das ist heftig. Ja.
Heftig, absolut krass.
Und ja. So ist das halt auch, wenn Bomben fallen, dann sieht es so ähnlich aus.
Ja, ja. Ja, also hier meine Essenszusammenfassung, ne? Wajurek und Erdbeereis, Vanilleeis mit Erdbeeren, Erdbeerkuchen, Käffchen und das war's. Was hast du gegessen gestern?
Was hatte ich denn gestern? Gestern hatte ich, ich habe ja eine neue Lebensmittelschwäche entdeckt, Porridge. Ich habe immer gedacht, Porridge wäre total scheiße.
Ja, sag mal, was ist denn das genau? Ich
das
weiß
Haferbrei.
Nicht, was ich mir darunter. Aha, okay.
Also und ich habe immer so, will ich nicht, gib mir lieber Leberwurstbrot und sowas. Und war jetzt, als ich in London war, ich war ja ein paar Tage in London im April, April, habe ich irgendwie ich habe in so einer Airbnb-Wohnung gewohnt, da war dann halt auch eine Küche drin, die ich benutzen konnte und so. Und habe im Supermarkt Porridge-Päckchen gefunden. Nee, ich muss noch weiter ausholen, fällt mir gerade auf. Also meine Freundin, die isst gerne Porridge. So, und die hat mir das irgendwann mal übergeholfen, habe ich es probiert und fand es gar nicht so schlecht, aber auch nicht so richtig toll, weil es ein bisschen muffig geschmeckt und so. Und dann habe ich halt in London stand, sah ich dann im Supermarkt so eine Packung, die hieß Oat So Simple, Cooks in 2 Minutes. Kleine Portionstütchen mit so Haferflocken drin. Ich weiß nicht, ob das spezielle Haferflocken sind und ob da nicht noch irgendwelche anderen krebserregenden Stoffe bei sind. Ich habe nicht auf die Packung geguckt. Ich dachte mir, guckst du mal. Hab mir das geholt. Also du reißt das Tütchen auf, schüttest die Haferflocken, also schützt den Inhalt in eine Schüssel, machst dann auf dem Tütchen ist noch so ein Strich drauf. Bis dahin füllst du Milch ein, ja, kippst sie dazu und hast dann genau die richtige Menge Milch für die Menge Haferflocken, die du hast. 2 Minuten Mikrowelle, Haferbrei. So, und da habe ich so eine Schwäche für entwickelt und darüber erzähle ich halt ganz gerne, wie über alles. Und eine Hörerin aus Cardiff, also hat mir einen Brief geschickt und da drin waren 6 Päckchen hier diese Instant, also Oat So Simple von Quaker, ist irgendwie so der große Porridge-Hersteller anscheinend, wenn man so im Internet guckt. Und die hat mir halt so ein paar Päckchen davon geschickt und unter anderem das geilste überhaupt, nämlich Honey and Almond, also Honig und Mandel Porridge. Da ist dann irgendwie irgendwelche Aromastoffe drin, also wahrscheinlich macht das auch fies Krebs und irgendwas. Oh. Und das habe ich jedenfalls gefrühstückt und das war der geilste Brei meines Lebens, den ich gegessen habe.
Echt?
Das war, ich habe jetzt noch ein Päckchen davon, ja? Und denke die ganze Zeit, ich kann das doch nicht anbrechen, dann ist es alles weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war der geilste Brei, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Anders kann ich das nicht formulieren. Also falls irgendjemand der geneigten Hörerschaft demnächst nach England fährt und vielleicht mit dem LKW unterwegs ist, ich würde mich über, weil das Zeug zu bestellen ist saumäßig teuer hier in Deutschland. Also das ist irgendwie, kriegst du klar, bei Amazon kriegst du alles. Aber es kostet halt ein Vermögen, die Dinger hier zu bestellen. Und in England kosten die halt nichts, weil die stehen da im Supermarkt rum.
Ja.
Also wer demnächst mit dem LKW in England ist, ich hätte Beiladung anzumelden. So eine Palette reicht mir da. Ja, super. Das war mein Frühstück. Dann habe ich, was habe ich denn dann gemacht? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn gestern alles gemacht? Jetzt müsste ich mal in meinen Kalender gucken, damit ich das beurteilen kann. Also das habe ich gefrühstückt. Dann habe ich, was habe ich denn noch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Abends waren wir, also nachmittags waren wir dann Freunde in Wandlitz besuchen. Wandlitz ist so nördlich von Berlin, da wo früher der Honecker gewohnt hat.
Mhm.
Die waren wir besuchen, da gab es dann Sekt, Wein und Spargel. Sekt, Wein und Spargel, genau. Was habe ich denn? Irgendwas war noch? Genau, ich habe noch Teewurst, Brot mit Teewurst gegessen. Teewurst ist so ziemlich das ekelhafteste Essen, was man sich so kaufen kann, wenn es aus der Fabrik kommt.
Mhm.
Und die Teewurst, die ich gegessen habe, die kam nicht aus der Fabrik, sondern die kam von meinem Standardmetzger hier um die Ecke, der zur bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall irgendwie gehört und aus so einer alten Schweinerasse seine Würste macht. Und der macht eine Teewurst selber, die die ist mit nichts vergleichbar, was du kennst. Also dieses Zeugs, was es so im Supermarkt gibt und oft die Supermarktwurst gibt's ja auch beim Metzger sehr oft. Das ist irgendwie so eine Teewurst aus der Fabrik. Die finde ich immer ein bisschen bäh. Also mag ich nicht. Mal probiert, nie wieder gegessen, weil doof. Und die Teewurst, die hier mein Metzger, der Gens, macht, die ist so, das ist im Grunde, ist das eine, die ist ein bisschen geräuchert. Also eine sehr, sehr fein pürierte, geräucherte Mettwurst ist es eigentlich. Es ist unfassbar lecker. Also die kannst du mit dem Löffel essen. So geil ist die. Ja, das habe ich gegessen. Genau. Also den geilsten Brei meines Lebens, die tollste Teewurst, die ich kenne, auf Walnussbrot und Spargel. Ja, und Sekt, Wein, Wasser, Kaffee.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Ah, dieser Brei, alter Vater, ey. Das bestimmt ist da nichts Natürliches drin, außer den Haferflocken. Aber voll geil.
Sag mal, kennst du...
Und was, die gibt's halt mit allen möglichen Geschmäckern auch. Und was ich total fies finde, hatte mir dann auch noch jemand, also in diese sechs Päckchen, da ist dann auch was mit Frucht dabei. Und ich finde Frucht im Brei irgendwie doof, außer wenn es Banane ist. Aber dann muss es halt echte Banane sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Also das habe ich mir noch nicht gekocht. Vielleicht mache ich das nachher noch.
Wir haben ja gerade über ausländisches Essen gesprochen, also was man sich liefern lassen muss. Kennst du Candy Japan?
What?
Das ist so ein geiler Service im Internet. Es ist echt der Hammer und mein Lieblingsgeschenk zum Verschenken und zum Geschenk bekommen.
Japanese Candy Box, Alter.
Ja, genau. Man bekommt alle zwei Wochen eine Süßigkeitenbox aus Japan zugeschickt. Und da sind wirklich japanische Süßigkeiten drin. Und das ist so geil. Es kostet 25 Dollar pro Monat. Da sind dann zwei Sendungen mit enthalten. Und die Sachen sind so krass. Vor allem steht meistens nur auf Japanisch alles drin. Und man ist total angewiesen auf die Begleit-E-Mail zu der Sendung, wo erklärt steht, was das überhaupt ist und wie man das konsumiert.
Schön finde ich, auf der Webseite steht Free Shipping even to Germany.
Steht das da echt? Ja. Ja, also das ist unglaublich toll. Und was große Verwirrung bei uns ausgelöst hat, waren solche Boxen mit Mini-Hamburgers und Mini-Pizzen zum selber Anrühren. Da war alle Grundzutaten oder alle Bestandteile dieser Mini-Pizza, die wirklich nicht größer ist als ein, ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein Medaillon, so eine Wurstscheibe. Stell dir eine größere Wurstscheibe vor, so groß war die Pizza.
Ja.
Eine Mini-Pizza für Kinder sozusagen. Und du musst alles aus einem Pulver anrühren. Es gibt also für den Teig ein Pulver, für das Fleisch ein Pulver, für den Käse ein Pulver. Und du rührst das halt alles an und dann knetest du das so zusammen. Und am Ende hast du eine winzige Mini-Pizza, die tust du für 20 Sekunden in die Mikrowelle. Und das Krasse ist, die schmeckt so geil. Die schmeckt wirklich nach Pizza.
Echt?
Ja.
Das darf doch alles nicht wahr sein.
Das ist echt abgefahren.
Das ist halt, das ist halt pures Industrieessen. Ne? Eigentlich ist es halt schlimm. Ich habe dann auch, nachdem ich mir dann diese Porridge-Päckchen, ich habe mir dann auch noch ein paar davon mitgebracht aus England und so, nachdem ich mir die dann geholt hatte und darüber, ich glaube im Realitätsabgleich, da habe ich davon schon geschwärmt, wie toll das hier alles ist, ist mir dann mal erklärt worden, dass es eigentlich nur Haferflocken und ein bisschen Salz ist und man sich das selber kochen kann. Das war mir dann auch entsprechend peinlich, weil ich mich halt immer darüber lustig mache, wenn Leute sich Pfannkuchenteig in diesen Plastikflaschen im Supermarkt kaufen.
Oh Gott.
Ne, so just add water oder just add milk oder sowas und dann schüttelst du das und dann hast du einen Pfannkuchenteig, wo ich dann halt auch immer sage, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert, kauft euch ein Kilo Mehl, 10 Eier und ein bisschen Zucker, dann habt ihr Pfannkuchenteig.
Mhm. Ja, aber dann hast du auch Mehl überall rumfliegen. Das ist schon für die meisten Leute zu viel. Zu viel des Guten.
Ja, so könnte ich rechtfertigen, dass ich diese Portionspäckchen anstatt anderer Haferflocken benutze.
Ja.
Na, mal gucken. Candy Japan ist schön.
Super, also empfehle ich, wenn du zu viel Geld hast.
Ich wollte gerade sagen, hast du da ein Abo? Nee.
Doch.
Du gibst jeden Monat $25 aus für Süßigkeiten aus Japan?
Ja, da kann man immer sich schön schenken lassen, weißt du?
Ja, stimmt.
Hört man ja mal, was kann ich dir denn schenken? Sag doch was. Und dann sage ich ja das.
Apropos Japan und Geschenk. Ich habe hier so ein Spielzeug mir gekauft. Das heißt Kendama. Das ist so ein Holzspielzeug, wo du so eine Holzkugel, die an der Schnur hängt, mit so einem Griffstück auf verschiedene Art und Weisen fangen kannst. Und da dann so Geschicklichkeitstricks mitmachen kannst.
Okay.
Das ist auch ein geiles Geschenk. Habe ich festgestellt. Also eigentlich wollte ich das verschenken, habe es dann ausgepackt und jetzt habe ich es dann nicht verschenkt, weil ich es behalten will, weil es so geil ist. Hey, hui. Und das ist halt super. Also kostet 20er, so ein Ding, ist komplett aus Holz. Uraltes japanisches Spielzeug, irgendwie 400 Jahre alt oder irgendwie sowas. Und macht einen Höllenspaß. Also im Grunde besteht es nur daraus, diese Kugel mit dem Griffstück zu fangen. Also du kannst dann irgendwie, oben ist eine Spitze, unten ist ein Tellerchen, rechts ist ein kleineres Tellerchen, an dem ist so ein kreuzförmiger Holzgriff halt. Und damit kannst du Kunststücke machen. Musst du mal im Internet angucken. Kann ich auch nur empfehlen. Wenn du nicht weißt, was du jemandem schenken sollst, schenk ihm ein Kendama. Das ist echt der Kracher. Ich habe auch bisher noch niemanden erlebt, der nicht von dem Ding, also daran kleben geblieben wäre. Ich bin da richtig dran kleben geblieben an dem Teil. Ich wollte eigentlich einen Artikel, ich habe das für unser Blog bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe ich das aufgeschrieben und habe mich wirklich hingesetzt, mittags irgendwie, also morgens um 10 oder so an den Tisch gesetzt, habe das Teil ausgepackt und dachte so, dann guckst du mal, eigentlich willst du es ja verschenken, aber spiel mal damit rum, damit du ein Gefühl dafür kriegst, worüber du da schreibst. Und dann stand ich wirklich 2 Stunden in der Küche, so klack, klack, ah, scheiße, klack, ah, Mist. Aber jetzt, hey, geschafft. Ah, Mist. Und dann war es irgendwann Mittag und ich musste weg, weil ich einen Termin draußen hatte. Bin dann rausgefahren, hatte bis dahin noch kein Wort vom Artikel geschrieben. Bin dann rausgefahren, irgendwie um 18 Uhr wieder nach Hause gekommen, hab mich an den Tisch gesetzt und gedacht, so, jetzt schreibst du aber den Artikel. Hab das Kendama da liegen sehen, hab nochmal irgendwie stundenlang damit rumgespielt. Und der Artikel war dann irgendwann abends um 23 Uhr endlich fertig. Das war
Horror, ein
super Geschenk. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Jetzt haben wir schon zwei Geschenke für, das ist eigentlich mal eine schöne Rubrik für irgendwo, was man verschenken kann, wenn man nicht weiß, was man verschenken soll. Weil Bücher und CDs, da kannst du halt auch eine Krawatte verschenken, finde ich. Also außer es ist jetzt wirklich ein Buch, von dem du sagst, das ist so geil, ich finde, die ganze Welt muss das gelesen haben. Das ist nochmal was anderes. Aber das verschenkt man dann, finde ich, auch nicht zum Geburtstag, sondern einfach so.
Einfach so, ja.
Aber so ein Kendama, huiuiui. Dann machen wir mal mit der nächsten Frage weiter, was?
Ja, wir haben erst eine beantwortet. Es sind 40 Minuten vergangen. Eine Frage, das geht so nicht. Weiter
Warum
nicht? Geht's.
Warum geht das nicht? Wer sagt das? Wer ist hier überhaupt? Was ist denn überhaupt normal? Wer bestimmt denn, was normal ist? Halt die Fresse, du blödes Schwein, und lern den Unterschied zwischen normal und normativ. So. Katharina fragt.
Danke, ja.
Habt ihr vielleicht schon ein probates Mittel gegen den Schweinehund entdeckt?
Gegen den Schweinehund ein probates Mittel?
Welchen Schweinehund? Sitz!
Ich habe viele Mittel, um klarzukommen mit den Aufgaben, die ich zu bewältigen habe, falls das gemeint ist. Und um ein paar zu nennen, am Tag davor schon die Aufgaben vorbereiten, die man am nächsten Tag zu tun gedenkt.
Das nennt man Projektmanagement.
Mhm. Meinetwegen, aber es funktioniert halt.
Es funktioniert, ja.
Dann.
Wie machst du das?
Ich mache ein Dokument auf, also angenommen, ich muss ein muss eine Szene schreiben oder so.
Ja.
Dann mache ich mein Dokument auf und schreibe rein, was alles gemacht werden muss. Zum Beispiel hier ein Setting schreiben oder so.
Mhm.
Und dann sammle ich ein paar Sachen, ein paar Ideen und so. Und wenn ich dann am nächsten Tag in das Dokument klicke, habe ich das alles schon, mhm, alles vorbereitet. Das ist so wie dieses Mise en place, heißt das so?
Mise en place?
Mise en place, genau. In der Küche. In der Küche, wenn man alles sich schon vorbereitet, was man braucht an Zutaten und so. Ja, und wenn ich das alles sehe, kann ich sofort motiviert starten. Das ist sehr viel besser, als diese Sachen erstmal mühsam zusammenzutragen, dabei sehr viel Energie zu verschwenden und dann festzustellen, dass die Energie dann fehlt, um produktive Arbeit zu leisten. Und dann, was sich als sehr wirksam erwiesen hat, also zwei neue Erkenntnisse, die ich habe. Es ist besser, prozessorientiert statt ergebnisorientiert zu arbeiten. Also sich nicht so sehr auf das Ergebnis zu konzentrieren, was man im Kopf hat, wie es werden soll, auf das fertige Ding, sondern wirklich den Spaß im Prozess zu suchen. Auch auf den Irrwegen und so. Sich dort einfach mit mehr Confidence bewegen.
Aber wie machst du das? Wie findest du den Spaß im Prozess, wenn es darum geht, ein Ergebnis zu erzielen?
Naja, angenommen...
Genau, mach mal konkret.
Ich mach mal konkret. Genau. Wir nähen eine Puppe, ja? Eine Stoffpuppe, so eine Sockenpuppe meinetwegen. Wenn ich ergebnisorientiert arbeite, habe ich diese Puppe schon im Kopf, habe schon genau mir vorgestellt, wie geil die werden soll. Nämlich so wie das eine Foto, was ich im Internet gesehen habe von einer Puppe und so. Und dann scheitere ich daran, dass ich eine bestimmte Häkeltechnik nicht drauf habe oder so und dass diese Puppe nicht so wird, wie ich es mir vorstelle, weil irgendwas, und dann bin ich gehemmt und schmeiß alles hin und ich will nie wieder was von dieser Puppe wissen, ja. Mhm. Das ist so der Classic, den ich immer wieder erlebt habe. Und da gibt es noch die Möglichkeit, sich zu sagen, okay, ich will eine Puppe machen. Was habe ich denn eigentlich an Stoffen da? Mal gucken. Oh, ich habe doch so eine witzige alte Socke, die ist aus so einem Stoff, die total gut zu den Füßchen passen würde, ja. Und dann habe ich Freude daran, mit diesem Stoff zu arbeiten, mir den anzugucken und schauen, welche Möglichkeiten in diesem Stoff überhaupt stecken. Und dann gucke ich halt weiter. Was habe ich denn noch an Stoffen da? Was kann ich denn an Formen irgendwie auswählen? Und dann experimentiere ich und spiele ich und gebe mir selbst die Chance zu scheitern, aber auch die Chance auf etwas zu stoßen, was ich gar nicht so erwartet habe. Das ist prozessorientiertes Arbeiten. Und das führt meines Erachtens zu besseren Ergebnissen, und viel mehr Zufriedenheit.
Alleine schon, weil man die Hektik rausnimmt. Ja.
Genau, man nimmt die raus, ganz genau.
Also klar, wenn du eine Deadline einzuhalten hast, ist wahrscheinlich das prozessorientierte Arbeiten ein bisschen schwieriger, ne? Also das, oder gefährlicher, sagen wir mal so.
Es ist schlimm mit einer Deadline im Nacken, weil das ist wirklich so, als würde dir jemand das Messer an den Hals halten, so ein bisschen, so fühlt sich das an. Und das ist wirklich schwierig, ja. Und das wurde mir auch schon oft zum Verhängnis.
Wenn du sagst, du öffnest ein Dokument, das ist, dann reden wir über eine Word-Datei auf deinem Rechner oder sowas.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Und eine weitere Sache, die ich jetzt entdeckt habe für mich, ist das Randomisieren der To-Do-Liste. Das ist so geil.
Das Randomisieren der To-Do-Liste.
Genau. Da gibt es, man kann sich das selber programmieren, wenn man Bock drauf hat, aber dafür gibt es auch Tools im Internet und auch Apps. List Randomizer heißen die. Mhm. Und es geht einfach darum, man hat am Vormittag zum Beispiel, habe ich viele unangenehme Aufgaben zu bewältigen. Dazu zählen immer Mails. Ich hasse Mails, aber ich muss an den schreiben und an die schreiben und das und das noch bestätigen und so weiter. Und ich bin so überwältigt von der Menge der Mails und von der Unlust auf diese Mails, wenn ich einfach nur diese Liste ansehe, dass ich mir denke, oh nee, ich bin gelähmt, ich mache lieber gar nichts. Ja. Ich mache das irgendwann, wenn ich Kraft habe. So, jetzt kommt der List Randomizer ins Spiel. Er ordnet dir diese Liste einfach randomly ordnet er die an und du hast die Reihenfolge. Erste Mail schreiben an Kai Uwe, ja? Zweite Mail schreiben an das Finanzamt, dritte Mail an Mutter. Und der befiehlt dir das. Also der sagt dir einfach, hier, mach erst das, dann das, dann das, dann das. So, du hast überhaupt keine Chance, groß zu überlegen und abzuwägen, wie viel Energie dich das jetzt kosten wird und wie sehr du dich darüber wieder aufregen wirst, sondern du machst es einfach. So, und seit ich das mache, kriege ich diese Mail-Sache total gut geregelt.
Das heißt,
kann
das
man auch
Ding
mit, kann man auch mit kleineren Aufgaben machen, wie zum Beispiel, du musst irgendwie Fenster putzen, aber auch Wäsche waschen und jemanden anrufen. Auch das kann man gut durcheinander würfeln.
Also
und
nimmt das Ding dir im Grunde nimmt das Ding dir nur die Priorisierung ab.
Genau.
Okay,
genau.
Verstehe. Ja, nee, das ist nicht das Problem, das ich habe. Also nee, das ist eigentlich, ja, nee, das würde ich nicht, darum bin ich gerade etwas irritiert, weil ich habe kein Problem damit, die Tasks zu priorisieren. Also.
Ja, also das ist auch sehr temperamentabhängig, ob man damit ein Problem hat oder nicht. Womit hast du denn ein Problem, also wenn es so um Schweinehund-Problematik geht?
Ich habe eigentlich relativ wenig Probleme, mich zu irgendwelchen Handlungen zu motivieren. Also was weiß ich, zum Zahnarzt gehen. Also was ich halt nicht hinkriege, ist meine Wohnung auf Vordermann bringen und in Ordnung halten. Das ist so ein Ding, das ich irgendwie nicht schaffe. Mhm. Wo ich aber auch noch nicht rausgefunden habe, was für eine App oder Strategie mich da unterstützen könnte. Ich glaube, mein Problem mit meiner Wohnung ist immer noch, sie ist immer noch nicht wirklich fertig entrümpelt und sortiert. Mhm. Wenn sie das mal ist und jedes Ding seinen Ort hat, dann wird mir das auch wesentlich leichter fallen, die Ordnung zu halten, weil die Dinge dann halt nicht mehr durch die Wohnung wandern, also die keinen Ort haben. Das ist so eine der großen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe in den letzten Monaten. Jedes Ding braucht seinen Platz. Das ist eine Binsenweisheit, aber wenn man die noch nicht verinnerlicht hatte, dann nutzt das auch nichts, dass das eine Binsenweisheit ist oder war.
Ja, ja.
Das ist das. Und ich habe mit meiner Ernährung, also ich habe halt, meine Energiebilanz ist halt eher das Ding. Also das ist eher das, wo man vielleicht von Schweinehund reden kann. Wobei das Problem ist halt, der Schweinehund, der ist ja so ein Teil von einem selbst. Das heißt, wenn man gegen ihn anarbeitet, arbeitet man gegen sich selbst. Und das ist halt nicht so schön. Ich finde, gegen den Schweinehund anarbeiten immer ein bisschen schwierig. Also das ist so, ja, besser ist, den Schweinehund zu trainieren. Mhm. Also so, dass ich halt nicht mehr irgendwie... Ja, Ernährung ist das beste Beispiel. Also wenn ich nicht durchgehend mitdenke, werde ich sofort wieder fett.
Das geht mir ganz genauso. Wenn ich einmal vergesse in meine App, ich tue ja meine Kalorien immer in eine App notieren, ja, so dass die heißt neuerdings Kalorienzähler.
Ah, okay.
Scheiße, ich habe mein Telefon jetzt nicht da. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber das ist die App, mit der alle Leute ihre Kalorien zählen. Mhm. Und da geht es einfach darum, ein bestimmtes Maß nicht zu übersteigen.
Ja.
Und solange ich das benutze, geht es total gut. Aber wenn ich das auch nur einen Tag vergesse oder zwei Tage am Stück oder so, sitze ich wieder da und fress mich voll mit Nudeln, mit Schokolade und ich kenne keine Grenzen. Das ist unglaublich.
Ja, das ist halt, weil wir, weiß ich nicht, in meinem Fall, ich habe 40 Jahre Fehlverhalten gelernt. Mhm. Und wenn das nicht eine tägliche kognitive Leistung ist, dann rutsche ich halt wieder ins alte Verhaltensmuster zurück. Und zwar unmittelbar.
Ja, genau.
Unmittelbar und ohne, dass ich merke, wie lange ich schon in diesem alten Muster wieder bin. Das heißt, wenn ich das einen Tag verpeile oder auch ignoriere, ja, kann man ja auch. Ich mache das halt mit Weight Watchers, wo ich halt nicht unmittelbar Kalorien zähle, sondern so einen Quotienten aus Fett, Kohlenhydraten, Eiweiß und Ballaststoffen. Dem weisen die einen Punktwert zu. Also was weiß ich, eine Kugel Eis hat 3 Punkte. So. Und die sagen halt gleichzeitig, wenn du nicht mehr als 45 Punkte pro Tag zu dir nimmst, dann speckst du ab. So. Und das funktioniert super für mich. Also dieser Abstraktionsgrad ist genau der, den Holgi braucht. Mhm. Und manchmal hast du dann aber auch so was weiß ich, so Tage, wo du sagst, okay, abends gibt's irgendwie, weiß ich nicht, nachmittags gibt's selbstgebackenen Kuchen von irgendwem. Also erst ist Brunch, danach gibt's Kuchen und abends gehen wir nochmal aus Essen. Da kannst du schon dran, da weißt du vorher schon, okay, ich werde heute mehr Energie zu mir nehmen, als ich in 2 Tagen verbrauche. So. Mhm. Das sind dann so die Momente, wo ich denke, ja komm, dann brauchst du auch diese ganze Zählerei, kannst du dann heute auch mal in die Haare schmieren. Weil es nutzt halt nichts zu wissen, dass du statt deiner 45 Punkte 90 gefressen hast oder sowas. Und alleine schon, wenn ich das mache, kostet es mich am nächsten Tag doppelt Anstrengung, wieder in diese Mitdenkschleife zu kommen, halt nicht für 2 zu fressen. Das ist richtig heftig. Ja. Mhm. Und eigentlich will man es ja haben, dass man den Schweinehund so weit trainiert, dass er von alleine darauf achtet, ja, dass du nicht zu viel frisst. Aber das Problem ist halt, wenn du 40 Jahre lang zu viel gefressen hast, dann muss der halt auch 40 Jahre umlernen.
Ja.
Und das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich bin gespannt. Also ich merke es ja am eigenen Leib. Aber ich fürchte, dass ich bis zum Ende meines Lebens mitdenken muss.
Ja, ja. Hast du auch das Problem, dass du nicht richtig spürst, wann du satt bist?
Ja.
Ja, ich, das haben also viele Leute, das habe ich auch.
Ein Sättigungsgefühl, also ich kenne, also wenn ich mal so richtig Hunger habe, so ich so Loch im Bauch und dann ein bisschen was esse, dann merke ich schon, okay, der Hunger ist jetzt nicht, der Hunger ist jetzt weg. Mhm. Aber das ist eigentlich auch das, ich unterscheide zwischen ich habe Hunger und ich habe keinen Hunger, aber ich bin satt, ist keine Kategorie, in der ich existiere.
Genau, denn der Appetit lebt weiter.
Genau, und das ist echt problematisch. Das führt dann halt zu so absurden Sachen, wie dass ich, weißt du, du kannst mir ein Leib, also wenn du mir was ist denn so ein normales Brot, so 750 Gramm haben die in etwa, wenn du mir so ein frisches Brot hinstellst, ich kann das in einem wegessen. Also ich schaffe es, ein Leib Brot in wenigen Stunden komplett aufzuessen.
Glaube ich dir aufs Wort. Mir geht's genauso. Ich liebe Brot.
Es gibt dann irgendeinen Punkt. Genau, Brot ist so auch mein Kryptonit. Also das darf ich auch nicht wirklich kaufen, weil dann passiert halt genau das. Also Brot kaufe ich immer nur zu besonderen Anlässen. Oder in sehr, sehr geringen Mengen. Und was sich bei mir dann höchstens noch einstellt, ist ein Gefühl des Überfressenseins. Mhm. Also, und dann ist es aber schon wieder viel zu spät. Das heißt, eigentlich müsste ich meinem Schweinehund beibringen, das Gefühl, keinen Hunger zu haben, ist null. Das ist der Referenzwert. Ja, und da bleibst du gefälligst. So, und das versuche ich jetzt seit fast 2 Jahren, versuche ich dem das beizubiegen und es gelingt mir nicht. Sage ich ganz ehrlich, ich bin nach wie vor abhängig von dieser App. Mhm. Oder das heißt nicht von dieser App, das ginge auch anders, aber diese App, die macht es halt besonders einfach und ich kann es mir leisten, dieses Abo zu bezahlen jeden Monat. Ja. Das kann man halt auch anders machen. Also es gibt ja auch genug kostenlose Apps. Also diese FDDB, diese Food and Drink Database, die ein Typ aus Berlin mal aufgebaut hat, ist ja auch ein ganz tolles Teil, um seinen Energieverbrauch irgendwie zu bilanzieren. Mhm. Oder seine Energieaufnahme zu bilanzieren. Und das Ding rechnet auch Sport ein. Das finde ich ganz cool. Also es gibt die App,
meine App auch.
Ah, okay, cool. So, das ist eigentlich das mit dem Schweinehund. Also und das habe ich damals bei diesem, als ich aufgehört habe zu rauchen mit so einem Seminar Nichtraucher in 5 Stunden. Da gibt es ja auch so eine Sendung, die durchs Netz kursiert, die ich mal gemacht habe. Da habe ich gelernt, dass der innere Schweinehund, der im Übrigen in diesem Seminar auch so eine Comicfigur ist und durch das Seminar führt, was ich ganz lustig finde, so ein lustiger Hund mit Schweinenase. Da habe ich halt gelernt, dass der innere Schweinehund nichts ist, das man bekämpfen sollte. Weil man bekämpft sich selbst und man hasst sich selbst, weil der Schweinehund ist ein Teil von einem selbst. Mhm, genau. Wichtig ist halt, dem Hund beizubringen, einen anderen Weg zu gehen, als er bisher gegangen ist. Und dazu benutzen, ich sag wir im Seminar, weil ich habe mich dann ein paar Jahre später auch zum Trainer ausbilden lassen da, dazu benutzen wir halt gerne so ein Bild von einem Hund an der Leine. So, du läufst mit dem Hund, ne? Der Hund an der Leine läuft hinter dir her, geradeaus. Jetzt biegst du nach links ab. Da will der Hund erstmal geradeaus weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du erstmal an der Leine ziehen musst, bis der Hund begriffen hat, wo es lang geht. Und dann läuft er aber auch von alleine in die Richtung. Dann musst du nicht mehr an der Leine blöd rumziehen. Und das ist halt der richtige Umgang mit dem Schweinehund. Dass du ihm sagst, hier lang, guck mal hier. Ja, also immer ein bisschen gegenhalten, aber im Grunde ihn dahin bringen, dass er in die richtige Richtung läuft. Und das machst du halt mit einer Leine und nicht indem du, weiß ich nicht, ihm Elektroschocks gibst oder irgendwie sowas. Aber es ist total schwer. Was ich halt so schwierig finde, ist die Motivation, also die wie nennt man das denn? So die Urmotivation. So dieses erstmal aufstehen, weißt du, so erstmal Turnschuhe an und laufen gehen. Ja. Wenn man dann draußen ist, ist ja alles super. Ja, geil, ich bin ja am Laufen hier. Mhm. Aber bis ich aufbreche, ich weiß nicht, wie man sich so grundmotiviert. Das habe ich noch nicht rausgefunden.
Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht, wenn man sofort nach dem Aufwachen sofort loslegt, weil das Ego ist dann so schwach, dass es gar nicht dich kontrollieren kann. In diesem Sinne, hast du da überhaupt Bock drauf? Bist du überhaupt stark genug? Bist du ganz sicher, dass du das machen willst? Das ist viel zu schwach, um diese Fragen zu stellen. Und alles, was ich direkt nach dem Aufwachen mache, wird ein voller Erfolg, weil ich mach's halt einfach.
Ja.
Ich werde von nichts zurückgehalten.
Ja, das ist richtig. Also das kenne ich. Ist genau, in dem Moment, wo du nur hingehst und, weiß ich nicht, dich nur mal den Rechner hochfährst, um die Mails zu checken, da ist es bei mir schon vorbei, weil dann sitze ich da schon wieder und beantworte ein paar und mache hier was und da was und ist eine Stunde rum und dann denke ich mir, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr los.
Ja. Ja,
stimmt. Frage von Benjamin. Es ist der 14. September 2014 übrigens, als die Frage abgeschickt wird. Gerade hat die Alternative für Doofe es geschafft, in Thüringen-Brandenburg in den Landtag einzuziehen. Die ARD zeigt hierzu gerade die Berliner Runde mit den Gästen. Tauber, CDU, Scheuer, also CDU, CSU, SPD, Linke, Bündnis 90, die Grüne. Von der AfD war niemand da, obwohl sie jeweils mehr als 10% der Stimmen bekommen haben. Jetzt wüsste der Benjamin gerne, ist es ein Medienversagen der ARD, niemanden von der AfD dabei zu haben? Oder ist es genau das richtige Statement gegen eine solch populistische Partei? Und wenn ja, darf die ARD das eigentlich?
Übernehmen Sie.
Ich finde das eine schwierige Frage. Wenn ich das richtig verstehe, wie diese Runden sich zusammensetzen, also diese, ne, diese Elefantenrunde oder hier Berliner Runde und sowas, ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was die Berliner Runde für eine Sendung ist. Ich gucke mir sowas hier an, weil ich das vollkommen sinnlos finde. Diese Besprechungen nach den Wahlen, ich glaube, da sitzen sowieso immer nur Leute, die sowieso schon im Parlament sitzen, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann das wirklich auch nicht seriös beantworten. Also ich weiß es nicht. Ich kenne die Redaktions... Also ich weiß nicht, wie die Redaktion da irgendwas auswählt. Ich weiß nicht, was die Berliner Runde für eine Sendung ist. Also was die will. Keine Ahnung.
Ja. Nächste Frage.
Ja, nächste Frage. Da steht nichts, warum steht da... Auch schön. Lia fragt, was würdet ihr nicht wissen wollen?
Oh, ich will nichts mehr wissen. Also, weißt du? Ich will wirklich nichts mehr wissen. Scheiß Konstruktivismus, scheiß Dekonstruieren von allem. Das ist.
Ich verliere gerade den Anschluss.
Gut, ich bin gerade hineingefallen in ein Thema, das mich furchtbar beschäftigt. Nämlich, dass ich zu viel weiß. Ich weiß zu viel, um glücklich zu sein. Oder nein, nicht ich weiß zu viel, sondern ich bin mir zu allzu bewusst, um glücklich zu sein. Das heißt ja mal, alles ist gesellschaftlich konstruiert, ne? Und sobald man weiß, wie das alles funktioniert oder sich auf die Suche danach macht, werden so ganze Gebäude, an die man geglaubt hat, gesprengt, weil man sie ja in ihre Einzelteile zerlegt hat.
Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass die Gebäude noch da sind.
Ja, aber die sind nicht mehr in meinem Kopf. Ich rede ja von abstrakten Gebäuden.
Schon klar.
So, und als ganzes Gebäude sind sie nicht mehr in meinem Kopf und ich habe keinen Ort mehr, an dem ich wohnen kann, weil alles in Trümmern liegt. Das belastet mich, ganz ehrlich. Also ich würde sehr gerne diesen Denkmodus nicht haben. Das nicht wissen. Das nicht wissen wollen. Das ist besser, das nicht wissen wollen. Ich hätte gerne die Fähigkeit zu sagen, das interessiert mich nicht, damit beschäftige ich mich nicht, das will ich mir bewahren. Aber diese Fähigkeit habe ich nicht. Ich muss alles sofort analysieren und zerlegen und gucken, wie es funktioniert. Und das ist eine Eigenschaft, die mir sehr schadet oder die nicht gut für meine Psyche ist. Mhm.
Dir fehlt Ignoranz?
Ja, kann man durchaus so sagen, ja.
Verrückt. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich nicht wissen wollen würde. Also wo ich froh wäre, wenn ich es nicht wüsste. Das ist ja.
Wann du stirbst, oder? Das ist so der Klassiker.
Ja, klar. Ja, aber das ist so, das finde ich, das ist halt so eine Abiturientenfrage, ne? So eine, ich bin super intellektuell Antwort. Das finde ich irgendwie, ja, ich möchte nicht wissen, wann ich sterbe. Ja, ist klar, komm, weiter. Was ist denn schon normal? nee, gibt's eigentlich nicht. Ich würde gerne alles wissen wollen, ja. Und nur weil eins meiner Gebäude, also eine meiner Überzeugungen, das ist ja letztendlich das Gebäude oder Prinzipien.
Ja, genau.
Nur weil das in Trümmern liegt, weil ich verstehe, wie es funktioniert, oder weil ich mir einbilde zu verstehen, wie es funktioniert, das ist ja immer noch mal das Nächste. Das weiß ja niemand so genau, ob, keine Ahnung, Adorno, Bourdieu und wie sie alle hießen, ob die recht hatten. Es ist halt immer nur sehr plausibel, was die erzählen.
Ja,
kann halt auch sein, dass die das...
So. Aber was heißt recht hatten? Die haben ja auch nur Heuristiken geliefert.
Klar. Also ich habe die Fähigkeit, das zu sehen und trotzdem in dem Haus zu wohnen. Also das ist... Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie das ist, wenn es nicht funktioniert. Also man kann ja jede beliebige gesellschaftliche Konvention nehmen oder überhaupt alles jeden Teil des menschlichen Zusammenlebens kann man ja nehmen und kann das auf irgendwelche kleinen Mechanismen runterbrechen und sagen, du redest so mit dem, weil du so bist und der und bla. Das ändert aber nichts daran, das ändert ja nichts an der Realität. Das ist halt, und darum muss ich auch über diese Konstruktivisten und Poststrukturalisten und so immer so lachen, weil es ändert halt nichts daran, dass du vom Laster überfahren wirst. Ja. Ob du dir den jetzt einbildest oder nicht, ist halt scheißegal, der überfährt dich halt. So.
Ja, weißt du, ich habe mich immer total über diese Leute aufgeregt. Gut, dass du das Stichwort Abiturienten sagst, weil das ist genau die Art von Tiefsinn, die diese an den Tag legen, zu sagen, Liebe gibt es nicht. Liebe, das sind nur Hormone.
Ja, das sind ja auch nur Hormone, aber das ändert ja nichts daran, dass sie da ist.
Es ändert nichts daran, dass du verliebt bist, wenn du verliebt bist.
Ja, genau.
Ja? Das ändert nichts an der Qualität von diesem Gefühl.
Ja.
Trotzdem würde ich sagen, dass, wenn man sich mantramäßig immer wieder wiederholt, Liebe sind nur Hormone, dass das irgendwie tatsächlich dann abfärbt auf die Empfindungsfähigkeit.
Selbst das, nö, glaube ich nicht. Ich glaube, Menschen, bei denen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Menschen, bei denen das tatsächlich auf die Empfindungsfähigkeit abfärbt, die hatten sowieso schon einen an der Waffel. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du ohnehin schon eine bestimmte Disposition hast. Aber wenn ich jetzt rumlaufen würde und sagen würde, so alles nur Hormone, ich würde halt trotzdem weich werden, bestimmte Leute mich anblicken. Das wird nicht.
Ja, aber es erzeugt einfach, ich finde, es erzeugt so ein Klima der Angst und Verunsicherung, wenn man ständig sowas gesagt bekommt. Alles ist konstruiert, alles nur erfunden, gibt's alles nicht, alles falsch. Weißt du? Selbst wenn man dann ein empfindungsfähiger Mensch ist, der das nicht sieht, wird man ständig verunsichert von solchen Botschaften. Und ich will so etwas nicht mehr hören.
Das mag sein. Aber glaubst du wirklich, dass jemand, der nicht in der Lage ist, intellektuell zu durchdringen, was da gemeint ist, dass der sich davon verunsichern lässt? Weil der wird ja genauso vom Auto überfahren.
Ja, nein, jemand, der nicht in der Lage ist, das zu sehen, der wird sich davon natürlich nicht beeinflussen lassen. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Pierre Bourdieu, ja? Am Anfang habe ich gedacht, wow, geil. Also der zeigt mir richtig, wie das zusammenhängt mit sozialer Schicht und wie die soziale Schicht, aus der man kommt, die Zukunftschancen beeinträchtigt und wie bestimmte Habitu, das ist das Mehrzahl von Habitus.
Echt? Habitu?
Ja.
Habitä.
Nee, Habitu.
Das ist doch scheiße. Ich will, dass das Habitä heißt.
Wie auch immer. Also das fand ich extrem erleuchtend, als ich zum ersten Mal damit in Berührung kam. Und dann habe ich nur noch Bourdieu gelesen und nur noch mich mit diesen Gedanken beschäftigt, bis ich selber überzeugt war, dass meine Chancen minimiert sind. Ja. Und ich habe dann eine Professorin, die mich scheiße behandelt hat. Ich wusste sofort, was da los ist. Ich bin ein Arbeiterkind. Obwohl ich gar kein Arbeiterkind bin, weißt du? Aber ich habe gedacht, ich bin ein Arbeiterkind. Das ist ganz klar. Die macht mich jetzt fertig und das führt dazu, dass ich mich an der Uni fehl am Platz fühle. Denn hier gehöre ich nicht hin. Ja. Ich habe komplett diese gesellschaftliche Analyse von Bourdieu auf mein Leben angewandt. Und wenn die nicht gewesen
wäre,
zerstörerischen Gedanken nicht gehabt.
Das ist halt genau das, was in den Hirnen der Gender-Mainstreaming-Fraktion abläuft auch.
Ja, genau.
Da kann man super drüber lachen. Also ich kann da super drüber lachen. Also wirklich, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das, bin ich einfach nur ignoranter als, vielleicht bin ich nur mit Ignoranz gesegnet.
Wahrscheinlich bist du das,
möglicherweise ist es ja eine Segnung. Also ich verstehe das, ne? Ich bin, zumindest bilde ich mir ein, in der Lage zu sein, das intellektuell zu durchdringen, zu begreifen, was sie alle sagen, was sie alle meinen. Aber ich gucke dann halt aus dem Fenster und denke mir, erzähl mal schön, ist halt eine schöne Denksportaufgabe, die ihr da macht, aber das hat halt mit der Realität überhaupt nichts zu tun. So, und das ist im Grunde, ist das vielleicht auch der Rettungsanker oder sowas, den ich da habe, dass ich sage, ja, das ist ja alles ganz toll, aber das ändert halt nichts. Ne?
Ja.
Dass der LKW, der mich gerade überfährt, konstruiert ist, ist ja prima. was ändert das daran, dass es gleich schrecklich wehtut?
Ja.
Und dann klar, dann kommen dann irgendwie die ganz cleveren, kommen dann so, hier, das tut ja nur weh, weil von außen wahrgenommen wird, dass es wehtun muss. Und den trete ich dann vors Schienenbein und sag, siehste?
Ja.
Ja. Sebastian wüsste gerne, wie werden kernlose Trauben gezüchtet und eingepflanzt?
Keine Ahnung. Kernlose Trauben, ah ja, die kann man ja mal kaufen als eine Alternative zu Kerntrauben.
Ne, das sind halt Hybride, ne? So nennt man die. Ja. Also die sind nicht fortpflanzungsfähig. Die Frage ist nur, wer ist die Henne, weißt du? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das kann die Vrindheit nicht leisten, aber möglicherweise ist die Hörerschaft in der Lage, diese Frage zu beantworten. Wie werden kernlose Trauben gezüchtet und eingepflanzt? Also gezüchtet ist klar. Also du sortierst halt immer wieder die aus, die wenig Kerne haben und irgendwann hast du halt kernlose, aber die können sich nicht mehr vermehren. Oder du machst es mit Bestrahlung. Ist ja auch sowas, wo ich ja gerne so radioaktive Strahlen auf Saatgut. Ja, das ist ja auch sowas, wo ich dann immer so lachen muss. Das ist böse Gentechnik, die greift in das Erbgut ein. Das ist unnatürlich und ganz schlimm. Und dann guckst du dir so an, dass in den 60er Jahren schon Saatgut mit Kobalt bestrahlt wurde, um irgendwie genetisch irgendwas zu machen. Das interessiert die dann halt alle nicht. Ja, nee, das ist ja auch nicht gefährlich. Ist ja nur Kobalt. Ist ja nur Kobalt. So. Der Janis fragt, welche Podcasts hört ihr eigentlich so?
Ja, ich möchte gleich eine Empfehlung aussprechen, bitte, wenn ich darf. Weil ich höre nämlich gerade einen fantastischen Podcast von Branko Kanak und Eugenia Allerdings und die heißen beide wirklich so.
Mhm. Branko kenne ich sogar. Mhm.
Ja, siehste. Fanboy von dir, glaube ich. Jedenfalls, die machen zusammen einen Podcast, der heißt Zeitgenossen.
Ja.
Und worum es geht, ist Folgendes. Es gibt ein wundervolles Buch, ich habe das gestern angefangen zu lesen und konnte gar nicht mehr davon loskommen, von Hartmut Rosa, Beschleunigung.
Mhm.
Das ist so ein Suhrkamp-Brocken, passt eigentlich richtig so in meine Rubrik trockene Bücher. Mhm. Man braucht schon sehr viel Konzentration und Geduld, sag ich mal, um da reinzukommen.
Die Veränderung der Zeitstruktur der Moderne, das klingt
sehr komplex.
Das klingt interessant.
Und es ist wirklich, wenn man dann drin ist, liest es sich wie ein Thriller. Es ist
echt
unglaublich spannend und aufwühlend und man regt sich auf und man will selber was dazu sagen.
Oho.
Also nicht, um ihm zu widersprechen, sondern um ihn zu bestätigen oder noch eigene Beispiele mit reinzubringen. Und Branko und Eugenia, die haben sich vorgenommen, dieses Buch zu lesen und im Rahmen von diesem Podcast
über
das
dieses
zu
Buch
diskutieren.
Also
ganz
praktisch
genau.
Eine Podcast-Reihe, die nur ein einziges Buch diskutiert.
Ganz genau.
Geil.
Ganz genau. Und das Schöne ist, dass die beide keine Soziologen sind. Das heißt,
geil,
es kommt halt nicht dieses blöde Soziologen-Geschwafel,
genau,
sondern die labern einfach über ihr eigenes Leben, über
geil,
ihre eigenen Erfahrungen und über das, was sie reflektieren halt über dieses Buch. Ja?
Gleich mal auf die Wunschliste setzen, das Buch.
Genau.
Das klingt ja mal richtig gut.
Ja, ja. Also ich würde es jetzt vielleicht... ja, ich weiß nicht, ob es für dich eine ansprechende Lektüre sein wird. Also wirklich,
wieso, hältst du mich für doof?
Nein, nein.
Aha.
Aber nein, pass auf.
Hast du mich fett genannt?
Nein, ich habe dich nicht fett genannt. Hör mal zu. Ich lese solche Bücher alltäglich und ich habe sehr viel Erfahrung mit dieser blöden Sprache und ich habe die Fertigkeit entwickelt, bestimmte Dinge zu überlesen oder zu sagen, okay, das ist jetzt sehr komplex ausgedrückt, das ging auch einfacher. Und ich weiß, dass das für manche Leute ein sehr schwer auf dem Magen liegendes Ding sein könnte. Ich möchte nur warnen, es liest sich, besonders auf den ersten Seiten, nicht unbedingt so weg.
Mhm.
Ja, das ist alles. So.
Unsere heutige Gesellschaft gleicht der utempischen Stadt Kairos in vielerlei Hinsicht. Und doch ist sie auch wiederum radikal verschieden von ihr. Aber warum? Utempisch? Hallo?
Ja.
Und das auch noch in, schreibt er mit vielen Anführungszeichen.
Ja, ja.
Das ist ja furchtbar.
Ja,
ich habe ja mal gelernt, Anführungszeichen sind für Leute, die die Semantik nicht im Griff haben und für direkte Rede. Das
für mich wiederum
sehr,
sind,
sehr geilen Satz.
Für mich sind Gänsefüßchen die Kothaufen für die, also nicht die, was rede ich denn da? Nein, Gänsefüßchen sind die Plastiktüten für die Kothaufen der Sprache.
Ja, genau.
So. Das ist besser ausgedrückt. Man hat so viele Begriffe und die sind schon vorbelastet. Die sind vorbelastet, weil irgendwelche Leute sie sich angeeignet haben und sie aufgeladen haben mit ihrem Scheiß. Und dann kann man das nicht mehr einfach so unbelastet verwenden, muss dann die Anführungsstriche setzen als du weißt schon. Ne? Eigentlich müsste man hier einen Disclaimer hinmachen. Es gibt Leute, die das komisch gebrauchen und wir haben noch kein besseres Wort. Deswegen machen wir diese Gänsefüßchen. Aber zurück zu diesem Podcast. Ich hatte das Glück oder die große Freude, selber Gast dort zu sein, als nämlich die Eugenia krankheitsbedingt ausgefallen ist. Das war jetzt während meines Berlin-Wochenendes. Ich bin sofort drauf angesprungen, als der Branko gesagt hat, er möchte diesen Podcast auf dem Friedhof aufnehmen. Wir waren dann auf dem Friedhof in Friedrichshain, der so zwischen in so einer Häuserschlucht halt liegt. Und man hört in dieser Aufnahme die Vögel zwitschern und den Sensemann seine Klinge schärfen.
Den
und
Sensemann, Meister Schnitter steht hinter euch.
Ja, und das war für mich eine sehr, sehr positive Podcast-Erfahrung, muss ich sagen. Es hat total viel Spaß gemacht, in diesem ruhigen Ambiente über ein so auffühlendes Thema wie Zeitknappheit und Zeitterrorismus zu sprechen, über Beschleunigung und Entschleunigung und wie weit wir uns daraus befreien können oder hilflos ausgeliefert sind. Und ja, das ist ein Podcast, den möchte ich empfehlen. Als ich den zum ersten Mal gehört habe, ich habe den eigentlich nur gehört, weil ich hörte, dass ich dort erwähnt werde, weißt du? Und dann, oh Gott, dann tust du halt an die Stelle, wo du erwähnt wirst, um dir das anzuhören, wo du erwähnt wirst, und dann klickst du den Podcast nie wieder an. Ja, so läuft das ja genau. Meistens. Und bei mir war das aber so, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte, denen zuzuhören. Ich habe echt gedacht, boah, was für angenehme Menschen. Ich würde mich so gerne mit denen einfach zusammensetzen und einfach labern, weil die so angenehm sind. Die sind so unprätentiös und unterbrechen einander nicht. Die lassen einander ausreden, sind so ganz ruhig, so von ihrer Grundredehaltung. Und ja, also das ist der Podcast, den ich nicht nur höre, sondern den ich auch empfehlen würde.
Ich habe ihn gerade abonniert, muss ich mal. Also mein Problem ist ja, dass ich sehr, sehr wenig Zeit habe zum Podcast hören. Nee, anders. Ich habe zu wenig Zeit, um lange Podcasts oder lange Sendungen allgemein zu hören. Also ich habe selten eine Stunde am Stück Muße, mir was anzuhören. Geschweige denn 2 oder 3 Stunden. Das ist immer so ein bisschen problematisch bei mir, weil ich kann auch nicht anfangen zu hören, unterbrechen und dann weiterhören. Das schaffe ich nicht. Ich muss mir das am Stück anhören, sonst kann ich direkt wieder von vorne anfangen. Das ist immer so ein bisschen, darum höre ich vergleichsweise wenig von den langen Sachen, die produziert werden. Oder sagen wir, unregelmäßig so. Also ich finde zum Beispiel Methodisch Inkorrekt total klasse, das ist so ein Wissenschaftspodcast. Aber die hauen halt immer 3 Stunden raus, weißt du? Das ist, ich schaffe das halt so gut wie nie. Und ich ärgere mich dann immer sehr, dass es so lang ist. Darum höre ich halt gerne kurze, knackig produzierte Sachen. Und das ist halt oft der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der seine Produktion ins Web kippt.
Ja.
Also Deutschlandfunk Hintergrund oder sowas höre ich gerne.
Ich höre auch sehr gerne SWR2 Forum.
Solche Sachen, ja.
Und das sind halt oft so
Halbstünder, die ganz gut funktionieren. Und wenn wir schon Werbung machen, dann mache ich auch Werbung für einen Podcast. Das klingt ein wenig doof, weil ich da befangen bin, weil das der Podcast meiner Freundin ist. Aber ich finde den trotzdem ganz, ganz hervorragend, und zwar inhaltlich hervorragend, und würde mir wünschen, dass sie damit reich und berühmt wird. Und zwar ist das der Erscheinungsraum von Katrin Rönicke. Genau genommen der Abzweig des Erscheinungsraums, und zwar der Erscheinungsraum Ost. Der Erscheinungsraum Ost besteht daraus, dass Katrin regelmäßig mit Journalisten Sendungen aufnimmt, die entweder aus Osteuropa oder über Osteuropa Bericht erstatten. Und ich merke immer wieder, also ich bin halt in Westeuropa aufgewachsen, also auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs. Das heißt, Osteuropa ist in meiner Sozialisation, also meine Osteuropa-Sozialisation ist hinter dem Eisernen Vorhang der schwarze, das ist so ein großer schwarzer Fleck. So, das ist der Russe.
Ja, so. Der Russ.
Das ist der Russe, genau, das ist der Ivan. Das ist der Ivan, dann gibt's da noch die Polen, die haben immer die Autos geklaut, und die Ungarn, das war die lustigste Baracke im Sozialismus. Das ist alles, was ich über den Ostblock weiß. So, der Ostblock, ne, genau. Ich weiß tatsächlich, und ich glaube, das geht den meisten so, die nicht eine DDR-Sozialisation erfahren haben, denn die meisten Menschen wissen einen Scheiß über Osteuropa.
Ja.
Wir wissen alles über Amerika, zumindest glauben wir das. Wir wissen alles über Amerika, aber wir wissen nichts über Moldau. Ich wusste noch nicht mal, dass es die Republik Moldau gibt. Ich dachte, das wäre nur ein Fluss. Ja? Mhm. Als ich dann rausgefunden habe, dass es diese Republik gibt, habe ich gelernt, das ist dasselbe wie Moldawien. Aber sowas, man weiß das nicht. Ja?
Ja, ja.
Man weiß, dass Den Haag in den Niederlanden anders ausgesprochen wird und so. Aber über Osteuropa weiß man es nicht. Und ich habe noch nie so viel über etwas gelernt, von dem ich nichts, aber auch gar nichts weiß, wie in diesen Sendungen von Katrin.
Ja.
Ich bin wirklich total begeistert davon. Also das ist, ja. Und das, ich empfehle das allen und jedem, zumal sie sich Mühe gibt, immer nur so Halbstünder zu produzieren. Das heißt, man kann die auch sehr gut auf dem Weg zur Arbeit hören oder von der Arbeit nach Hause, wo ich tatsächlich so ungefähr 40 Minuten unterwegs bin immer. Ja. Und ich finde das so cool, dass so Osteuropa, man weiß halt nichts. Das Gleiche würde ich mir jetzt noch wünschen mit Afrika.
Afrika, total gerne würde ich
eine Sendereihe, die sich ausschließlich mit Afrika beschäftigt. Das Ganze mit Asien kann man das auch noch machen. Das ist so dynamisch. Asien ist so eine unglaublich dynamische Region. Wir wissen nichts darüber. Das ist, ja. Und das machst du halt am besten. Also, Katrin macht es halt, indem sie Journalisten interviewt, die alle am Netzwerk Ost hängen. Und das Netzwerk Ost sind so, ich weiß gar nicht, so 100 Journalisten und Journalistinnen, glaube ich, die ja einfach kontinuierlich Osteuropa-Berichterstattung machen. Also freie Journalisten sind das, glaube ich, alles. Was ich da schon gelernt habe, ist also Wahnsinn. Und Zeitgenossen klingt richtig cool, das muss ich mir mal anhören. Genug Reklame.
Reklame.
Der Sascha schreibt. Gmorje, ihr zwei Gutze-Capscher. Das war saarländisch. Wieso passen sich die Griffe von Küchenmessern immer der Klingenlänge an?
Problem. Verstehst du die Frage? Ich verstehe die Frage.
Er führt das noch aus. Problem. Nur weil ich gerade Kartoffeln schäle bzw. Gemüseform schön zurechtschnippele und daher eine kleine Klinge verwende, werden ja nicht automatisch meine Hände kleiner. Statt gegen Chemtrails auf die Straße zu gehen, sollten die Leute lieber für Küchenmesser mit kleinen Klingen und großen Griffen demonstrieren. Das wäre sinnvoller. Kennst du dieses Phänomen? Du hast ein Messer mit einer kleinen Klinge, ja, ein Küchenmesser mit einer kleinen Klinge, da ist der Griff auch kurz. Hast ein Küchenmesser mit einer großen Klinge, ist der Griff größer.
Ja, das stimmt, ja.
Das macht man einerseits natürlich aus Balancegründen.
Ja, genau. Ja,
dass du, also wenn die Klinge sehr lang ist, wenn der Griff sehr lang ist, hat er halt einen Schwerpunkt weiter hinten, dann führt es sich vielleicht ein bisschen schlechter, das Messer. Andererseits finde ich, hat Sascha aber recht. Und jetzt kommt's, nochmal Reklame. Es gibt Messer, die haben das, zumindest eins, und das ist von Robert Herder, glaube ich, heißt der Laden. Robert Herder Mühlenmesser oder so ähnlich. Das ist eine ziemlich teure Messerfirma. Und von denen habe ich nämlich mal ein Messer gesehen mit einer kurzen Klinge und einem langen Griff und habe gedacht, ja, so muss das. Super Idee. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist auch bestimmt 10 Jahre her oder so. Mhm. Aber mein lieber Sascha, guck mal, ob du das nicht findest. Also solche Messer gibt es. Anscheinend ist sich die Messermafia, die Messerindustrie Big Knife, ist ich da wahrscheinlich doch drüber im Klaren, dass es da ein Problem gibt. Ja. So, und die Antwort warum auf die Frage warum? Wegen der Ballons. Simon fragt, gibt es eigentlich Opern mit Hunden? Das ist jetzt eher so dein Beritt. Kultur ist ja nicht so meins. Ja,
das ultimative Operntier ist ja eigentlich so ein dickes Huhn, ne? Also was? Man kann prop, 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 prop. Finde ich jetzt. Also eine Oper mit Hühnern würde mich nicht wundern. Das würde akustisch sehr gut passen. Bei Hunden weiß ich nicht. Aber wenn wir schon bei Hochkultur und Hunden sind, während meines Berlin-Aufenthaltes habe ich kurz überlegt, ob ich in dieses DDR-Museum gehen soll. Und ich habe vorher 1-Sterne-Rezensionen darüber gelesen bei TripAdvisor. Und da war ein Pärchen, das hat dieses Museum mit 1 Stern bewertet, weil sie nämlich nicht mit ihrem Hund rein durften und weil der Umstand, dass man das Museum nicht mit Hund betreten darf, nicht außen gekennzeichnet war. Und da haben die auch eine Antwort vom Museumsbetreiber bekommen. Da hieß es so, naja, es ist aber auch sehr, sehr unüblich, dass man mit einem Hund ins Museum geht. Ja, deswegen haben wir es auch nicht für nötig erachtet, das an der Tür kenntlich zu machen. Mann, es gibt Leute, da frage ich mich echt, was ist bei denen schief.
Ich habe immer noch das Huhn im Kopf. Kennst du diese cartoonartigen Sachen, die bei Monty Pythons Flying Circus immer zwischen den Sketchen gelaufen sind?
Ja.
Da habe ich gerade so ein Bild von einem riesengroßen Huhn auf einer Opernbühne, das halt bock, 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 Darum musste ich jetzt gerade so schrecklich lachen.
Ja, ich kenne dieses Huhn aus der Oper, da habe ich auch einen ganz klaren Cartoon-Bezug, weswegen ich jetzt darauf komme. Und zwar, es gibt auch diese klassischen Disney-Cartoons, ne? So aus den 30er bis 50er Jahren.
Ja, stimmt.
Und da gibt es einen, der heißt Orphans Benefit, genau. So heißt der, habe ich gerade gegoogelt. Und da kommt nämlich auch dieses Huhn vor. Und das wird dann mit einer Steinschleuder getroffen aus dem Publikum. Und gibt dann noch so einen ganz, ganz hohen, intensiven Ton von sich, bis die Vorstellung dann zu Ende
Ach,
ist. Da kann man sich mal anschauen, wie man
die übrigens Museum, wenn du in Berlin mal ins Museum willst, es gibt, da war ich selber neulich drin, den Berlin Story Bunker.
Aha.
Das ist ein alter Hochbunker in Schöneberg. Da ist so ein Gruselkabinett drin, und unterhalb des Gruselkabinetts, ich glaube im zweiten Untergeschoss ist es, glaube ich, gibt es ein relativ kleines Berlin-Museum. Da kriegst einen Audioguide. Das dauert eine Stunde, der Audioguide. Und das ist wirklich total klein. Also kannst, wenn du da einfach nur durchläufst durch die Räume, bis in 10 Minuten wieder draußen. Sind jede Menge Exponate an den Wänden, in Vitrinen, tralalala. Und inklusive Audioguide kriegst du da die Geschichte Berlins in einer Stunde reingedrückt. Und zwar ziemlich vollumfänglich, sage ich mal. Total klasse. Kann ich echt nur empfehlen. Also wenn du irgendwie so denkst, so, ja, Berlin. Was weiß ich eigentlich über Berlin? Gehst du da mal rein.
Aha.
Disclaimer, der Typ, dem das gehört, den kenne ich, das ist der Enno Lenze. Den hast du vielleicht auch schon mal im Internet gesehen, der ist ziemlich umtriebig.
Der Enno Mane?
Nee, das ist ein anderer Enno.
Okay, ich kenne keinen anderen Enno als den. Okay.
Nee, der hat auch einen Verlag, der heißt, glaube ich, auch Berlin Story oder so und hatte dann die Gelegenheit, diesen Bunker zu übernehmen und hat da dann sein Museum reingebaut. Und finde ich total super.
Aha, aha. Ich war neulich im Buchstabenmuseum, also
ja,
an meinem letzten Tag
Jahren
in Berlin.
Schon mal. Mhm. Das ist das, wo die großen, die so Schilder fleddern und sowas, ne?
Ja, genau. So. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Es war nur leider viel zu klein. Ich hätte lieber mehr Zeit darin verbracht.
Stimmt, aber es ist ganz lustig, wenn dann irgendwie so hintereinander gestapelte Buchstaben von irgendwelchen Herrenausstattergeschäften, so Leuchtbuchstaben irgendwo in der Ecke
voll
stehen.
Schön, das voll schön.
Sehr geil aus. Ja. Martin fragt, Honig, streichfest oder flüssig?
Ach ja, es gibt ja diesen dicken Honig, der so komisch ist, so undurchsichtig, so matt.
Ja, matt. Matt Honig.
Weiß nicht, also ich mag den flüssigen Honig. Ich brauche keinen anderen, ich brauche nur den flüssigen.
Ja, ich beides. Also den streichfesten, das ist dieser matte, für aufs Brot, weil dann läuft es nicht immer so runter. Mir geht es halt auf die Nerven, weil ich mein Brot auch gerne mal schräg halte und so. Den nehme ich gern fürs Brot und fürs Kochen und so, nehme ich halt gerne flüssigen, weil das schöner zu dosieren ist. Gerade hier aus so einer Quetschflasche, weißt du? So diese.
Ja, die von dieser, wo so ein Bienchen drauf ist.
Ist da ein Bienchen drauf?
Da ist ein Bienchen drauf, ja.
Ich weiß, das heißt, wenn du es von Langnese kaufst, heißt es Flotte Biene, glaube ich.
Ja, Flotte Biene, das ist genau das, das haben wir auch.
Den hole ich jetzt nicht unbedingt immer von Langnese, sondern irgendwie, wenn ich ihn brauche. Also ich mache halt gern so, eins meiner Standardessen, ne? Ist Ofengemüse. Einfach einmal durch die Gemüseecke marodiert, von jedem Gemüse eins mitgenommen, das in Würfel geschnitten, in eine Auflaufform geworfen, noch ein bisschen Schafskäse drüber bröseln und dann Honig drüber. So, nochmal oben drüber, so über diese Schafskäsebrösel. Und das dann in den Ofen schieben, dann wird das so, ne, karamellisiert dann so ein bisschen an und wird süßlicher und so. Ne? Und dafür nehme ich halt gerne so eine Quetschflasche, weil da kannst du halt richtig so drüber und fertig. Und ich esse das halt oft. Philipp fragt, was haltet ihr von der neuen Lernmethode Lesen durch Schreiben?
Lesen durch Schreiben?
Hab ich noch nie
Meinten
gehört.
Sie Lernen durch Schreiben?
Habe ich auch noch nie gehört.
Lesen durch Schreiben, keine Ahnung.
Lesen durch Schreiben. Lesen durch Schreiben.
Kannst du das mal googeln?
Kann ich machen. Meinst du, das nutzt was?
Nee.
Lesen durch Schreiben. Mal gucken, was
Lesen. Ich kenne dazu ein gutes
Lernmethode
Zitat von
Lesen durch Schreiben. Sieh an, das gibt es tatsächlich.
Das gibt's. Lesen durch Schreiben, okay.
Ich guck gerade mal an der Uni Leipzig, guck mal auf ein Dokument. Lesen durch Schreiben, Methode zum selbstgesteuerten Schriftspracherwerb in der Primarschule nach Jürgen Reichen. Die Methode Lesen durch Schreiben wurde in den 70er Jahren von Jürgen Reichen für den muttersprachlichen Primarschulbereich entwickelt. Mehrere neue didaktische Prinzipien der allgemeinen Unterrichtsgestaltung werden im Rahmen einer innovativen Herangehensweise an den Prozess des Lesenlernens umgesetzt. Was ist denn das für ein Buzzword-Bingo? Lesen durch Schreiben ist eine Schwachsinnsmethode. weil da nämlich Buzzword-Bingo mit dabei ist. Keine Ahnung, oh, hier gibt es noch einen Spiegelartikel, auch schön, gucken wir mal. Lesen durch Schreiben, Zitat, das ist völliger Unsinn. Schreib, wie du sprichst, der Rest, okay, die Idee ist, schreib, wie du sprichst, der Rest kommt von allein. Nach dieser Methode sollen heute viele Kinder die richtige Rechtschreibung lernen. Im Interview erklärt Grundschulexperte Günther Jansen, 73 Jahre alt, warum er von dieser Methode überhaupt nichts hält und welche Kinder besonders darunter leiden. Opa erzählt vom Krieg. Ja, aber also die Vrindheit passt sich dieser Haltung an. Lesen durch Schreiben ist völliger Unsinn. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist.
Ja.
Wenn du schreibst, wie du sprichst, dann hast du doch schon verloren. Also weil dann schreibt ja jeder anders und ja, und spätestens wenn es dann um Dialekte geht oder irgendwie sowas, produzierst du Missverständnisse noch und nöcher. Das wäre mir ein bisschen zu heikel. Ja, Finger weg davon. Der Olaf schreibt: Hier läuft gerade Terminator. Und da frage ich mich, ihr wisst, wie die Zukunft wird und ihr habt Einfluss darauf. Würdet ihr Einfluss nehmen oder den Dingen ihren Lauf lassen? Oh.
Ja, das hängt, glaube ich, ganz davon ab, ob ich auch die Zukunft kenne, nachdem ich sie verändert haben werde. Also kenne ich nur die Zukunft in dem Zustand, wie sie ist, wenn sie so ohne mein Eingreifen zustande kommt, oder kann ich auch mit meiner komischen Fähigkeit, die ich da habe, ermessen, was sein wird, wenn ich eingreife? Mhm. Ich meine, warum sollte jemand die Zukunft voraussehen, aber nicht voraussehen, was geschehen würde, wenn ich eingreifen würde? Also,
naja, du musst ja erstmal eingreifen, damit die aus der Fülle, also aus der Unendlichkeit der Zukünfte, eine konkrete Zukunft wird, musst du den Eingriff ja erstmal vorgenommen haben.
Ach so, das heißt, diese Zukunft wird sowieso erst sichtbar für den, der die Zukunft sieht, nachdem er diesen Eingriff vorgenommen hat.
Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Okay. Weil ansonsten würdest du ja alle Möglichkeiten gleichzeitig sehen. Ja. Was ja, auch cool wäre. Ne?
Das ist nicht so die Art von Frage, die ich mir normalerweise stelle, weil es so sinnlos ist.
Genau.
Da kommt nichts dabei rum.
Aber würdest du Einfluss nehmen oder würdest du es nicht tun?
Oh.
Es kommt natürlich nichts darum. Wann würde man Einfluss nehmen?
Das Problem ist, dass ich nicht sagen kann, ob das, was ich tue, gut ist und nach wessen Maßstab es gut ist.
Es kann nur nach deinem Maßstab gut sein.
Eben. Der Natur ist es ja bekanntlich egal, ob die Dinos aussterben oder ob die Menschen aussterben oder ob irgendwas ist. Wem ist es nicht egal? Dem lieben Gott? Mir? Gebe ich mir dann die Autorität sozusagen, also sozusagen das Auge Gottes?
Ja, du wirst dann zur Weltverbesserin. Ja. Das ist ja das Problem. Also das ist das Problem mit Weltverbesserern. Die haben überhaupt keinen objektiven Maßstab für gut.
Genau.
Sondern nur ihren subjektiven und übertragen, also verallgemeinern aus ihrem eigenen Maßstab für gut und glauben, dass gut für sie, gut für alle bedeutet.
Genau. Und ja, deswegen, aus diesem Grund, aus meinem tiefen Missempfinden diesen Menschen gegenüber und dem Unwillen, eine von ihnen zu sein, würde ich sagen, dass ich nicht eingreifen würde.
Gute Idee, dem schließe ich mich vollumfänglich an. Es sei denn, es geht darum, mir und meinen Liebsten ein komfortables Leben zu ermöglichen. Mhm. Ich glaube, so asozial wäre ich.
Das ist
also gut, wenn das ist
vollkommen normal.
Wenn das jetzt natürlich bedeutet, dass wenn damit einhergeht, dass irgendwie ganze Landstriche entvölkert werden, dann würde ich mir das wahrscheinlich nochmal überlegen. Aber so im Prinzip jetzt. Ich lerne gerade auf Twitter, und zwar von Schorr: Fester Honig wird flüssig, wenn man ihn erwärmt.
Aha.
Das wusste ich schon. Jetzt kommt's. Jeder Honig kristallisiert, also wird fest, kann durch Antioxidantien aber daran gehindert werden.
Aha.
Das wusste ich nicht.
Das sind also so gebreakte Honig-Sachen, die wir da aus der Quetschflasche.
Functional Food sozusagen. Ah ja, das war mir gar nicht klar, siehste. Ja. Naja, ich finde ja festen Honig sowieso besser. Außerdem kann man den dann schöner auch manchmal mit einem Löffel so rausknuspern aus dem Glas, weißt du?
Aha.
Thomas fragt: Wenn der Mensch von sich aus schlecht ist, warum geben wir ihm dann so viele Aufgaben? Was ist eure Meinung dazu? Mein lieber Thomas, der Mensch ist nicht von sich aus schlecht.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir sagen, dass der Mensch schlecht ist. Was ist denn für ein Unsinn? So eine unsinnige Annahme.
Genau, ist er nicht. Richard fragt, warum können wir die AfD-Knallchargen eigentlich nicht in ihr Paradies, die Schweiz, abgeschoben werden, da die alle so tolle Leiste sind, nehmen die Schweizer die doch bestimmt sicher gerne auf.
Keine Frage, sondern eine Meinung.
Keine Frage, sondern eine Meinung und ich war so dumm, sie vorzulesen.
Ja.
Verdammte Axt. So, jetzt. Niklas fragt, wie haltet ihr eure Ohren von innen sauber?
Reinigungskäfer durchschicken. Nein, Wattestäbchen natürlich. Q-Tips. Ich hasse dieses Wort. Das ist eins meiner absoluten Hasswörter. Q-Tips.
Bäh. Aber ist das nicht, ich weiß es gar nicht. Also ich kümmere mich da eigentlich relativ wenig drum. Wie halte ich denn meine Ohren von innen sauber? Gar nicht?
Wie gar nicht?
Also mir rieselt da jetzt nicht irgendwie der Talg aus den Ohren oder sowas. Ich mache halt meine Ohrmuscheln so ein bisschen, also meine Ohrmuscheln reinige ich, wenn ich dusche und solche Sachen mache.
Ja.
Aber ich stecke mir da jetzt nicht Wattestäbchen rein. Sollte ich das tun?
Keine Ahnung, ich glaube schon. So ab und zu, hin und wieder. Ich habe da leider voll die Zwangsneurose. Ich muss das machen. Jedes Mal nach dem Duschen, sonst werde ich wahnsinnig. Wenn ich das Gefühl habe, da ist noch irgendwie Wasser in meinen Ohren.
Mhm. Also ich habe jetzt auch keine. Ich höre auch nicht schlecht oder sowas, aber ich habe seit Jahren kein Wattestäbchen in mein Ohr gesteckt.
Mhm.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das falsch ist oder richtig. Es gibt ja auch so Spray. Ohrenspray. Das
Aha.
Hast du auch noch nicht ausprobiert, okay.
Nee, habe ich auch noch nie gehört.
Das ist halt so Spray zum Ohrenreinigen. Ich weiß nicht, was das macht, ob es dann irgendwie den Grind verflüssigt, der da angeblich sich sammelt. Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir das ja auch nachts aus dem Ohr raus. Und also vielleicht härtet das aus, der Grind, und fällt dann nachts aus meinem Ohr raus und ich merk's gar nicht. Kann auch sein. So, ich hoffe, ihr esst jetzt gerade nicht irgendwas. Der Till schreibt, wenn man sich entscheiden müsste, das ganze weitere Leben als alkoholische Getränke nur noch Wein im weitesten Sinne oder Bier im weitesten Sinne zu trinken, welche Wahl sollte man treffen? Diese Frage hat mich gestern Nacht vom Einschlafen abgehalten. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Das war im September 2014. Ich hoffe, der Till lebt noch. Nur noch Bier,
ja,
oder nur noch Wein?
Ich kann das sehr schwer beantworten, weil für mich ist Wein, wie für Sheldon Cooper, Traubensafte wehtut. Deswegen trinke ich ihn auch nicht so gern.
Mhm.
Und auch Bier trinke ich nicht gern, weil es dann blubbert in meiner Speiseröhre oder wo auch immer das Bier da rumtut. Es fühlt sich einfach schlimm an. Und ich nenne es den Bierteufel und der macht mir alles zunichte. Und ich muss mir dann immer den Finger in den Hals stecken, aber nicht um zu kotzen, sondern um dieses komische Ding rauszukriegen. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich klinge ich jetzt wie hirnlose Nuss, aber ich weiß wirklich nicht, was da vor sich geht. Da ist irgendwas, da steckt irgendwas und ich muss das rauskriegen. Aber wie auch immer, ich habe letztens Kir Royal ausprobiert, kennst du das?
Ja.
Und meine spontane Rezension dazu war, weniger schlimm als Wein, aber besser als Sangria. Das ist so ein Ding.
Ja, besser als Sangria ist ja jetzt auch nicht schwer.
Ja, gut.
Also besser als Sangria ist zum Beispiel das beliebte Getränk kein Sangria.
Ja, ja, gut. Aber Sangria konnte ich immer so am ehesten trinken. Okay. Weißt du, das war für mich so Limo-artig.
Das ist schon Schnapsmarmelade.
Aber Kir Royal finde ich echt gut. Das ist etwas, was ich trinken würde. Wein auf keinen Fall und Bier auf keinen Fall. Und ich finde das interessant, dass das früher die einzigen akzeptablen Getränke waren. Im Mittelalter zum Beispiel wäre alles andere ungesund gewesen. Das Wasser war so verseucht, das konnte man nicht trinken. Es war das Sicherste, was du tun konntest, Wein und Bier zu trinken.
Ja, Freund von mir ist Historiker, der sagte auch irgendwann mal, im Grunde waren früher die Menschen ständig angetütert, auch die Kinder.
Ja.
Das ist eigentlich geile
Vorstellung,
oder? Hey, alle so ein bisschen besser drauf. Okay, fürchterliche Kriege, aber wenigstens einen im Tee.
Also ich würde auf jeden Fall den Wein im weitesten Sinne bevorzugen. Wie ist das bei dir?
Ich finde es ist eine relativ schwierige Frage. Eigentlich, also spontan würde ich sagen Wein, weil ich das Universum da größer finde. Da gibt es mehr zu entdecken. Was jetzt wiederum so ein Ding, also das ist halt so ein Nerd-Ding so ein bisschen. Also ich trinke halt gerne Wein, also ich erlebe gerne Wein, sagen wir mal so. Das heißt, das ist für mich nicht einfach nur so ein alkoholisches Erfrischungsgetränk, das ich so zu mir nehme, sondern ich beschäftige mich da intensiver damit. Das geht mit Bier mittlerweile auch, aber ich glaube, das Bieruniversum ist dann letztlich doch ein bisschen kleiner als das Weinuniversum. Das Problem allerdings ist, so eine Wein beiläufig zu trinken, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Zumindest in Deutschland. weißt du, mal eben so ein Weinchen trinken oder so, das geht halt nicht. Aber mal eben ein Bierchen trinken, das geht. Also es ist halt so sozial akzeptiert. Irgendwo, keine Ahnung, auf der Parkbank sitzen und eine Flasche Bier in der Hand haben mit Freunden, finden alle völlig normal. Auf der Parkbank sitzen und ein Glas Wein in der Hand haben, finden alle nicht völlig normal.
Ja.
Das heißt, das hat auch noch so eine soziale Komponente. Andererseits, wie ich das jetzt gerade so erzähle, denke ich mir eigentlich, nee, trotzdem Wein. Ja, weil während alle anderen mit ihrem Bier da sitzen, habe ich einen Distinktionsgewinn.
Ha! Sehr gut.
Ja, also Wein. Die Antwort lautet Wein und zwar aus Distinktionsgründen. So. Oliver schreibt, ich möchte von euch wissen, ob ihr bestimmte soziokulturelle Unterschiede beim Toilettenbesuch, zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten, kennt und oder erklären könnt. Ein Beispiel, das mir des Öfteren auffällt, ist, dass junge Männer mit libanesischem, türkischem, albanischem Hintergrund überwiegend beim Pinkeln nicht nur den Reißverschluss öffnen, sondern Gürtel, Hosenknopf und Reißverschluss komplett. Männer mit westeuropäischem Hintergrund öffnen meist nur den Reißverschluss. Was glaubt ihr, wo liegt der Unterschied begründet? Kennt ihr weitere dieser kleinen, aber feinen Unterschiede?
Hör ich jetzt zum ersten Mal?
Ich habe das auch schon mal gesehen. Allerdings nicht mit arabischem Hintergrund, jetzt einfach mal über einen Kamm, sondern bei Asiaten habe ich das auch schon öfter gesehen, dass die am Urinal stehen und die Hose komplett aufhaben. Also praktisch also so, dass sie ihn fast
über den Arsch ziehen.
Nee, auch. Das halt nicht. Aber nee, das ist nur so teilweise. Also das irritiert mich immer total. Mhm. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Ja, keine Ahnung. Aber sonst weiß ich gar nicht, soziokulturelle Unterschiede beim Toilettenbesuch. Nee, wüsste ich jetzt nicht.
Nee, wir haben uns damit auch noch nie beschäftigt.
Nö, das Einzige, was ganz lustig ist, ist, es gibt sehr viele Menschen, Männer, bei Frauen weiß ich nicht, weil ich selten auf Frauentoiletten gehe, sehr viele Männer, die können nicht, wenn noch andere da sind. Mhm. Ich habe das Problem nicht und ich mache mir dann immer einen Spaß daraus, möglichst viele Geräusche zu machen, wenn ich merke, nebenan sitzt noch einer. Sie ist total assi von mir. Aber mir macht das so eine diebische Freude, immer so zu machen. Einfach nur anwesend, weißt du, Anwesenheit kund zu tun. Du hörst halt so Klimper, Klimper, Gürtel, Klimper, aber kein Urin, der ins Becken trällert, geschweige denn Stuhl, der ins Wasser klatscht. Und dann gibt's halt auch Leute, die sind so komplett indolent, die forzen sich erstmal einen darum. Da sitze ich dann auch manchmal und denk so, Alter, wo kam das denn her? Naja. Toilettengeschichten. Findest du fies?
Ob ich das fies finde? Hm? Ja.
Ja, doch. Okay. Max fragt, kennt ihr die Filme Bube, Dame, König, Gras, Snatch und Layer Cake? Wenn ja, was haltet ihr davon?
Snatch ist, glaube ich, dieser Film mit Brad Pitt, oder?
Glaube ja, habe ich nie gesehen.
Ich habe alle Filme, die hier erwähnt werden, nicht gesehen. Deswegen.
Bube, Dame, Ahnung. König, Gras habe ich gesehen, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Die anderen beiden habe ich nicht gesehen. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Es sagt wahrscheinlich dann noch alles darüber, wie er mir gefallen hat. Fabian fragt, was haltet ihr von Kinobesuchern, die ins Kino gehen, um während der Vorstellung auf die Toilette zu rennen? Der Satz ist nicht versehentlich so formuliert. Das muss ja Absicht sein. Andernfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele nicht imstande sind, ihr Geschäft vorher zu erledigen oder bis nach der Vorstellung zu warten.
Oh, dazu fällt mir Folgendes ein. Ich war neulich in München in einem sehr kleinen Kino, das hieß Monopol. Und ich bin deswegen dahin gefahren, weil nur dort die neue Helge Schneider-Doku ausgestrahlt wurde. Mhm. Die heißt Mülheim, Texas. Ist von einer jungen Filmemacherin. Und sehr gut. Also wer Helge liebt, muss diese Doku lieben. Jedenfalls sind wir dahin gefahren. Und es ist ein ganz winziges Kino. Ich glaube, nur 5 Reihen oder so. Also so sehr, sehr familiär. Und das Klo ist direkt im Saal. Also direkt, weißt du? Du musst keine Anstrengung unternehmen, um kurz aufzustehen und dahin zu gehen.
Ja.
Das war so gut.
Also im Saal im Sinne von die Tür ist direkt, also es ist kein Tür, langer Flur dazwischen und so.
Ja, genau. Okay. Die Tür ist direkt da. Du machst die Tür auf, du bist sofort bei den Toiletten. Und das war so toll. Und wenn ich daran denke, kann ich mir eigentlich gut vorstellen oder ich nehme mich mal als schlechtes Beispiel. Ich bin halt so eine, die nicht vor dem Kinogang überlegt, ob sie noch aufs Klo muss oder nicht, weil mich diese Klosituation so stresst. Mhm. Diese Vorstellung, da wirklich erstmal über den Gang und sich merken müssen, wo war denn der Kinosaal? Ach, da. Und dann bist du da und dann stehen da irgendwie 20 Tussen und du musst erstmal an denen vorbei und dann wieder zurück. Das ist einfach so ein großer Act, dass ich mir wirklich zweimal überlege, muss ich wirklich ganz dringend oder halte ich es noch aus? Halte ich vielleicht den ganzen Film aus?
Also mich.
Und meistens gehe ich dann halt nicht. So, ich stehe dann aber auch nicht auf, weil es mir auch Probleme bereitet, die Leute zu stören und durch die Reihe zu warten und so. Aber so wie das in diesem kleinen Kino gelöst war, war das perfekt. Da hat man auch niemanden gestört, wenn man raus ist aus der Reihe, weil es gab ja so gesehen keine Reihen. Hm. Also 5 Sitze in einer Reihe sind für mich keine Reihe, die
Stimmt.
man jetzt irgendwie stören
ja,
könnte
also ich,
beim
ich weiß
Aufstehen.
Nicht, ich empfinde das eigentlich nicht als schlimm. Also viel schlimmer finde ich Leute, die im Kino essen, scheiß Telefone nicht ausschalten. Und am besten dann auch noch während des Films ihre scheiß Telefone rausholen und da Festbeleuchtung machen, weil sie jetzt irgendwie ihren besten Freunden unbedingt irgendeine Belanglosigkeit hintexten müssen. Das regt mich auf. Also das sind Arschlöcher. Also was ist ja okay, dann holt eine Tüte Popcorn, da kann ich mit leben, aber dann diese stinkenden Nachos.
Dieses ewige
Geknister und weiß ich nicht was.
Ja.
Das macht mich völlig fertig,
das kombiniert diese Nacho Scheiße kombiniert mit diesem Geruch von Desperados Bier.
Ja, genau.
Bah!
Das sind so die Sachen, die mich wirklich aufregen, oder was heißt aufregen, die mich wirklich ärgern und die mich auch oft daran hindern, ins Kino zu gehen.
Ja.
Vor allen Dingen so in Abendvorstellungen. Wenn er da aufs Klo muss, dann muss der halt aufs Klo. Das mag jetzt sein, dass ich da ein bisschen toleranter bin, weil ich nehme Medikamente. Ich nehme Medikamente zur Blutdrucksenkung. Dabei ist ein sogenanntes Diuretikum. Das ist ein Medikament, das überflüssige oder überschüssige Flüssigkeit rausschafft. Wenn ich das genommen habe, morgens, muss ich pinkeln danach.
Ja.
Aber nicht immer. Es hängt halt davon ab, wie viel habe ich eigentlich am Abend vorher oder nachts oder sonst wie an Flüssigkeit zu mir genommen, wie viel ist, ne, was macht mein Stoffwechsel gerade für Faxen und so. Das heißt, ich bin grundsätzlich bereit, jedem zuzugestehen, dass er vor einer Stunde noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung davon hatte, dass er schrecklich pissen muss.
Ja.
Das, denke ich, kann immer passieren. Also das macht mir nichts. Wenn er aufsteht und aufs Klo geht, finde ich völlig in Ordnung. Was mir auf den Sack geht, ist, wenn Leute aufstehen und dann so heimlich, so schleichend, also so demonstrativ schleichend unterwegs sind. Wo ich immer denke, steh einfach auf, geh ganz normal von A nach B und zieh nicht noch Aufmerksamkeit auf dich, indem du irgendwie so alles ganz vorsichtig machst und dabei am besten noch mit den Ärmchen zappelst oder sowas. Da krieg ich zu viel. Ja? Steh einfach auf und geh von A nach B, wie du in deinem Alltag läufst und nicht, ich bin nicht ganz klein. Machst du ja sowieso nicht.
Ja.
Naja. Bah, um das mal so jetzt noch anzuschließen. Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand pinkeln muss. Schon wieder Fabian. Das ist der will viel wissen. Ihr seid ja beide sehr belesene Leute und in den Medien bewandert. Ich hingegen weniger. Und so habe ich des Öfteren ein Problem, wenn mir Links zu Online-Medien zugespielt werden, die ich nicht kenne und nur schwer einschätzen kann. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das sehr leicht, bei den absolut Abgedrifteten wie dem Kopfverlag oder PI News auch. Mit Telepolis hat sich Heise in letzter Zeit selbst ein Ei gelegt, zumindest bei bestimmten Autoren. Aber schon bei Cicero oder The European habe ich ein Problem, sie einzuordnen und das, obwohl sie recht bekannt und schon eine Weile aktiv sind. Jetzt die Frage. Wie geht ihr vor, wenn ihr versucht, eine euch unbekannte Autorenschaft, Verlag, Redaktion, Autor, zu bewerten? Müsst ihr euch auch sehr lange belesen oder habt ihr Tricks, wie das schneller und zuverlässiger geht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Darüber könnte ich ein Buch schreiben. Alleine über diese Frage würde ich gerne ein Buch schreiben.
Mhm.
Das wäre dann auch das einzige Buch, das ich schreiben würde. Sein Titel wäre Der Grütze-Detektor.
Mhm. Ja, was ich mache, ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber für mich funktioniert das ganz gut. Ich schaue mir an auf Twitter, welche Leute den gut finden und welche Leute den scheiße finden.
Mhm.
Also ich mache mir sozusagen über die Leute ein Bild vom Inhalt.
Mhm.
Das ist so, aber das ist auch alle Anstrengungen.
Das ist natürlich Lukismus, ne, bestimmt, oder irgendwas anderes für einen Ismus. Müssen wir mal die Kavallerie fragen.
Ich weiß es nicht.
Also so ähnlich mache ich das auch. Also Twitter ist da ein sehr praktisches Medium. Also bei Twitter, wenn irgendwer mir empfohlen wird, der einen Twitter-Account hat, gucke ich mir einfach an, was der so in den letzten N-1 Tagen, Wochen, Monaten geschrieben hat.
Ja, ja.
Und klopfe das dann, also das, daran erkenne ich dann oft schon, was Geisteskind dieser Mensch ist, und wie ernst zu nehmen das ist, was er schreibt oder was er meint. zumindest für mich ernst zu nehmen. Bei Texten ist das halt relativ schwierig. Also und Fabian sagt da zum Beispiel wirklich sowas wie Cicero oder The European. Die tun liberal, sind es aber nicht. Vielleicht sind sie es aber doch und ich krieg's nicht mit und so. Also das ist tatsächlich problematisch. Also gerade diese nach rechts tendierenden Publikationen sind relativ schwierig einzuordnen. Weil die natürlich auch gerne mit Ressentiments, also im Konservatismus liegt ja ein Ressentiment begraben. Mhm. Also der Konservatismus ist eigentlich das Ideologie gewordene Ressentiment. Und das wird allzu häufig in so sich konservativ oder liberal-konservativ gebenden Publikationen bedient, dieses Ressentiment. Und da eine klare Grenze zu ziehen zwischen Volksverhetzung und erzkonservativer Meinung, ist schwer.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, wenn ich ein solches Buch schreiben würde, wäre das vor allen Dingen ein therapeutischer Ansatz, bei dem ich mir selber darüber erstmal klar werde, was für Heuristiken ich habe, um solche Dinge zu beurteilen und um solche Dinge nicht zu beurteilen.
Ach Gott,
also ich gucke mir gerne, also gerade beim European, den European lese ich häufig, gucke ich mir die Biografien der Autoren an, die da gerade schreiben. Da kann man dann auch schon sehr viel draus erkennen. Mhm. Wem kriechen die eigentlich so in den Arsch? Bei welchen konservativen Medien oder was weiß ich was Wirtschaftsnetzwerken sind die denn eigentlich aktiv? Ja. Wenn da ein Moderator unterwegs ist, wessen Veranstaltungen moderiert der denn eigentlich regelmäßig? Ja, es gibt so einen Kollegen, der auch beim SFB groß geworden ist. Keiner kann ihn leiden, der ist aber ganz gut engagiert, weil das Publikum ihn ganz, ganz gut findet. Keiner kann den leiden, ist echt witzig. Keiner hat Bock mit dem zu arbeiten, aber der kommt halt gut an. Der tut immer so, als wäre er so ein freundlicher, netter Typ. Und wenn du dann guckst, was der eigentlich so für Jobs macht, außer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu moderieren, fällt dir auf, der kriecht ganz tief in den Arsch dieser transatlantischen Medien-Tralala-Verbindung. Also so Atlantikbrücke und wie sie alle heißen. Da gibt's ja so Zusammenschlüsse von Journalisten und Politikern und Wirtschaftsleuten, die Beziehung zu den USA aufrechterhalten wollen. Und da ist der halt total viel unterwegs. Und darüber kann ich den schon einordnen, weil bei bestimmten Vereinen spielst du halt auch nur mit, wenn du eine bestimmte Geisteshaltung mitbringst. Und das funktioniert immer ganz gut. Und das funktioniert mir beim European auch ganz gut. Ich gucke mir einfach an, wer hat das geschrieben? Was ist dessen Agenda? Und ist dessen Agenda dazu geeignet, die Welt besser oder schlechter zu machen?
Das ist vielleicht
so ein Moment, wobei dann wieder gut und schlecht auch nur aus meiner Sicht funktioniert.
Ja.
Weil natürlich glaube ich, also dass selbst irgendjemand, der bei der CSU mitmacht, fest davon überzeugt ist, dass seine Partei diejenige ist, die die Welt zu verbessern helfen kann. Mhm. Was ich bestreite. Aber das ist halt, ja, so geht halt dann Demokratie.
Ich nutze Twitter auch, um meine eigene Meinung abzusichern oder zu verfestigen. Also Beispiel, ja. Das war wirklich mein Aufreger der Woche, was du schon am Anfang der Sendung angesprochen hast, kurz. Der Artikel von Friederike Haupt in der FAZ.
Herrlich.
Ich habe geschrien vor Glück, als ich ihn las. Vor Lachen, genau. Ich habe mir alle Sätze markiert und dachte, boah, ist der geil, hoffentlich kommt der online. Und ich war die Erste, die den sozusagen gehypt hat, die gesagt hat, hey, geiler Artikel heute von Friederike Haupt und so.
Kurz zur Einordnung und für alle, die sich gerade fragen, worum geht's. Es gibt ein Hashtag, dieses Hashtag oder dieser Hashtag heißt Not Just Sad. Da geht's darum, an Depression Erkrankte sichtbarer zu machen und darauf hinzuweisen, dass Depression nicht einfach nur irgendwie eine Verstimmung ist, die durch das Gucken der richtigen Fernsehserie sich wieder ausgleichen lässt, sondern dass es eine ernstzunehmende Krankheit ist. Mhm. Also Depressive sind nicht einfach nur traurig, sondern die sind tatsächlich krank. Friederike Haupt hat einen Text darüber geschrieben, dass was halt mit diesem Hashtag passiert ist, was schon häufiger auch, glaube ich, zumindest versucht wurde mit Hashtags, ist nämlich ein Geschäftsmodell daraus zu machen.
Genau, dass die Depression gar nicht mehr das Thema war.
Weil nämlich anscheinend hatte irgendwie eine Bloggerin oder Twittererin die Idee zu diesem Hashtag und eine andere Bloggerin oder Twittererin ist prominenter geworden durch die Verwendung dieses Hashtags. Und jetzt gibt es da so einen ganz komischen Kleinkrieg darum, wer das denn eigentlich erfunden hat und wem denn der Ruhm zusteht.
Das heißt,
es geht nicht um die Sache, sondern es geht ausschließlich um persönliche Vorteilsnahme. Das ist bei vielen dieser Betroffenheits-Hashtags, die ich auf Twitter sehe, zumindest in meiner Wahrnehmung, eigentlich was dahinter steht. Da geht es nicht darum, das Thema in den Griff zu kriegen und für das Thema zu sensibilisieren, sondern tatsächlich sich selbst zu profilieren. Also das ist so meine grundsätzliche Kritik da unten an diesem Ding. Darum fand ich den Artikel von Friederike Haupt, die sich da mal ernsthaft drüber lustig gemacht hat, wie diese absurde Gartenzaun-Kämpferei um Not Just Sad gerade stattfindet. Also toller Artikel gewesen. Entschuldigung.
Ganz toller Artikel, genau. Und Folgendes ist mir passiert. Als dieser Artikel dann online kam, habe ich ihn nochmal retweetet über Friederike Haupt und dann auch geteilt auf Facebook. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege jetzt Antworten. Ich kriege böse, erzürnte Antworten von Leuten, die den Artikel überhaupt nicht lustig fanden. Und dann habe ich das mal so ein bisschen recherchiert, was da eigentlich geht, und habe festgestellt, Alter, Friederike Haupt steht mittendrin im Shitstorm. Ja. Die wird von allen Seiten angegriffen.
Ja, aber auch nur, und das ist eigentlich auch wieder sowas, was sehr, sehr Typisches für diejenigen, die diesen Shitstorm versuchen zu treiben, die nehmen Fragmente aus diesem Artikel, nehmen Fragmente eines Texts, lassen die alleine da stehen und entstellen dadurch den gesamten Sinn und den gesamten Kontext.
Genau.
Und das machen die halt ständig. Und das ist bei all dieser, und das ist die Kritik an allem Hashtag-Aktivismus, die ich habe, dieses ewige Dekontextualisieren von Sachen, um sich dann darüber zu empören und sich dann aufzuspielen, als wäre man besser als alle anderen. Malte Ganz Welding genau. hat mal einen Text geschrieben, der hieß die weißeste von uns allen oder so ähnlich. Da ging es dann auch um irgendwie ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wen hat denn der da angegangen? Ich glaube, es war sogar Nadine Lansch, die ja auch eine Zeit lang sehr, sehr laut war und immer alles besser wusste und alle belehren musste. Da ging es halt auch irgendwie um die Auseinandersetzung mit Schwarzsein und sonst was. Und der hat halt geschrieben, und die ist nicht nur weiß, sondern die ist noch weißer, weil die belehrt uns noch alle. Und das sehe ich bei diesem ganzen Hashtag-Aktivismus. Dieses sich durch Dekontextualisierung auf die vermeintlich richtige Seite zu stellen und alle anderen zu verachten. Und dann kommt so, ja, Menschenverachtung wird ja bei der FAZ immer sehr groß geschrieben. Da denke ich mir auch immer so,
ich möchte kurz den Satz vorlesen, der die meiste Empörung erregt hat. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist der erste Satz. So fängt das an und dem wird die ganze Menschenverachtung dann angelastet, ja? Um als Depressiver in Deutschland zu gewissem Ruhm zu gelangen, haben sich zuletzt zwei Wege als zielführend erwiesen. Selbstmord oder Twittern.
Ja.
Beide haben ihre Vor- und Nachteile. LOL!
Großartig, ja.
Und die Leute, die wollen das missverstehen.
Ja.
Die wollen das als menschenverachtend lesen. Und das war für mich so ein Moment, weswegen ich das überhaupt mit der letzten Frage verbinde. Ich bin ja immer sehr, sehr unsicher, weil ich weiß, dass mein Denken Irrtümern auch ausgeliefert ist. Also ich weiß, dass ich meine Meinung oft ändern kann aufgrund von Nebendetails, die mir zugespielt werden. So, und als ich dann gemerkt habe, wie viel Entsetzen dieser Artikel auslöst, habe ich mich kurz gefragt, könnte es sein, dass auch ich diesen Artikel dass ich versäumt habe, ihn als menschenverachtend zu empfinden.
Frage ich mich dann aber auch jedes Mal. Also ich glaube, das ist ein Zeichen.
Kann es sein, dass der Fehler bei mir ist? Sollte ich den Retweet zurücknehmen? Sollte ich mal den Link auf Facebook zu diesem Artikel entfernen? Das fragt man sich dann schon mal, weißt du? Und in so einer Situation hat es mir sehr geholfen, wirklich mir die Twitter-Leute anzugucken, ganz genau anzugucken, die gegen diesen Artikel sind. Und dann sehe ich halt sofort an den Timeline, okay, die haben keinen Humor.
Genau.
Das die ist haben einen Stock im Arsch.
Genau die Strategie.
Die haben, und das sagt mir dann halt alles. Und dann kann ich wieder beruhigt weiter
absolut. Twittern. Und das ist eine meiner Heuristiken zum Beispiel. Wenn sich eine bestimmte Personengruppe auf Twitter empört, weiß ich direkt, okay, das ist nicht ernst zu nehmen.
Ja.
Der Anlass der Empörung ist kein Anlass für Empörung. Das hat sich bisher auch immer bewahrheitet. Immer wenn ich diesen Kurzschluss gezogen habe, immer wenn ich gesagt habe, ach okay, die Fraktion da drüben, die spult sich jetzt gerade wieder auf, dann kannst du es vergessen, ist egal. Es sind immer wieder Leute, die eigentlich auch nicht der Rede wert sind, weil sie auch wenig Substanz haben, sondern den ganzen Tag eigentlich nur nachlabern, was sie bei irgendwelchen amerikanischen Autoren gelesen haben.
Ja, genau.
Das ist halt so, Und damit kommst du heutzutage ins Fernsehen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Martin fragt, könntet ihr, sofern ihr wolltet, noch einen Purzelbaum schlagen? Und ich stelle die Gegenfrage, Martin. Was heißt denn hier noch?
Ja.
Ich konnte das noch nie. Ich bin wahrscheinlich das. Also ich bin als Wrack auf die Welt gekommen, glaube ich.
Ja, das finde ich beruhigend. Also ich konnte zwar Purzelbaum schlagen, aber Ratschlagen konnte ich dann nicht mehr.
Alter, Ratschlagen, das ist allein die Vorstellung.
Das geht einfach nicht, das ist anatomisch nicht möglich.
Ich kriege von der Vorstellung schon Genickbruch. Genau, ja. Das ist wieder die Physik.
Ja, genau. Und hier Dings, es gibt auch diese Übung Brücke, da legt man sich auf den Boden und stemmt sich dann zu so einer Brücke auf. Das konnte ich früher total gut und wo ich das letztens versucht habe, dachte ich, dass mir die Wirbelsäule durchbricht. Ich konnte es einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Irgendwas hat sich verändert. Naja, Sport.
Sport halt. Nee, Purzelbaum. Also ich habe mal Judo gemacht früher. Also es ist lange her. Da habe ich das tatsächlich ganz gut gelernt. Also so, du lernst
die
halt Judo-Rolle.
Judo-Rolle
halt
über den Arm. Genau. Ja, ich habe das auch mal gemacht.
Und ich habe den Verdacht, dass mir das immer noch irgendwie ein bisschen im Hinterkopf hängt, weil ich letztes Jahr ist mir einer ins Fahrrad gelaufen und ich habe einen Abflug gemacht und ich glaube, dass ich da ordentlich gefallen bin, sagen wir mal so. Ja. So dass ich mir nur die Hand aufgerissen habe an einer scharfen Kante und so, naja. Aber Purzelbaum und sowas, das ist nie. Ich bin auch zum Beispiel nicht in der Lage, also ich bin ein extrem guter Schwimmer, ja. Ich bin aber nicht in der Lage, sauber vom Startbock zu springen. Geht nicht. Geht nicht. Das sieht immer scheiße aus. Immer so flatsch. Und wenn ich dann im Wasser bin, dann gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Also, aber das ist, kann ich nicht. Wahrscheinlich ist das ein ähnlicher Mechanismus wie der Purzelbaum. Der Simon fragt, was macht ihr, wenn ihr zusammen oder getrennt voneinander beobachtet, dass im Sandkasten vor eurem Mietshaus das Kind der Nachbarin von selbiger auf den Boden gedrückt wird, den Arm auf den Rücken gedreht und mit einem Bein im Knie des Kindes hockend. Da fehlt noch irgendein Verb oder so. Erschwerend kommt hinzu, dass die Großmutter des Jungen daneben steht und dazu nur sagt, gleich gibt's ja Mittagessen. Im beschriebenen Fall habe ich die Mutter darauf hingewiesen, dass man es so nicht macht und sie gefragt, was denn das Kind daraus lerne. Was hättest du gemacht?
Also man sieht einen Erziehungsfehler oder dass jemand sein Kind doof behandelt.
Oder doof behandelt, Gewalt ausübt. Ne?
Gewalt ausübt, ja, das ist so schwierig.
Echt? Ich bin schon mal hingegangen, das war mal in einem Baumarkt. Ich bin hingegangen, habe gesagt, wenn ich dich Arschloch nochmal dabei erwische, wie du dein Kind so behandelst, mache ich dasselbe mit dir.
Echt?
Ja. Dann spulen die Leute sich halt auch auf. Du kannst mir überhaupt nichts zu sagen. Aber ich drehe mich dann halt einfach um und gehe. Genau. Also ich mache halt die Ansage und dann gehe ich. Okay. Das muss man mit denen halt auch machen, weil diskutieren brauchst du mit denen nicht, weil das sind Idioten. Also ja, das wäre, und genau das hätte ich zu der Frau gesagt und meinetwegen auch vom Balkon runter.
Ich denke,
hör auf damit, sonst komme ich runter und mach mit dir dasselbe.
Ja. Ja, gut, wenn ich anders wäre, wenn ich mehr so ein Krawallbürschchen wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen.
Bin ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe in so Momenten auch immer tierisch Schiss auf die Fresse zu kriegen. Mhm. Aber manchmal platze ich halt. Also manchmal ist es zu viel. Und ich finde, wenn jemand irgendwie, weißt du, wenn jemand sein Kind ohrfeigt, weil es irgendwie 8 Jahre alt ist und keinen Bock auf Baumarkt hat, ja, Alter, dann denk dir was anderes aus. Ja. Mhm. Und witzig ist übrigens, ist mir auch schon oft aufgefallen, Menschen, die ihre Kinder scheiße behandeln, so im Supermarkt anschnauzen, sowas alles, sind die ersten, die sich, wenn sie rauskommen, eine Kippe anzünden. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Also, und zwar nicht, Raucher sind gewalttätig, sondern der Zusammenhang wäre dann eher, Raucher haben so viel Stress, dass sie noch nicht mal mehr mit Kindern klarkommen, wenn sie eine Stunde mit denen unterwegs sein müssen, ohne rauchen zu können. Mhm. Naja, aber ja, was würdest du machen? Nix?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin da ziemlich hilflos.
Mhm. Bullen rufen wäre auch eine Möglichkeit.
Ganz ehrlich, ich würde nichts machen. Ich muss dazu stehen. Ich würde nichts machen. Ich würde gerne was machen, aber ich würde nichts machen. Weil ich nicht wüsste, was. Bullen rufen, das kommt auf die Schwere des Vergehens an. Wenn ich sehen würde, dass irgendwie ein Vater seinen Sohn tritt.
Arm auf den Rücken und in den Sand drücken, das finde ich, weißt das
du,
ist schon.
Ja, das Problem ist, man weiß ja auch nie, warum die das machen. Und vielleicht wissen wir etwas nicht, was die aber wissen. Vielleicht handelt es sich um ein epileptisches Kind. Das ist natürlich Quatsch, totaler Schwachsinn, ja. Aber könnte ja sein. Mhm. Könnte ja sein, dass jemand mit einem epileptischen Kind unterwegs ist und weiß, welche Handgriffe man tun muss.
Ja.
Damit er sich beruhigt oder so. Und du kannst das als Nicht-Betroffener und Nicht-Wissender kannst das überhaupt nicht beurteilen. Für dich sieht das aus wie ein Gewaltakt. Ist es aber nicht.
Muss man halt auch immer berücksichtigen. Muss ich dann aber mit leben.
Ja.
Also, weil dann würde in dem Fall würde die Mutter sagen, mein Kind hat Epilepsie, halt die Fresse, Fettsack.
Mhm.
Oder was vielleicht die sinnvollste Möglichkeit wäre oder das Sinnvollste, was man tun kann, hingehen und sagen wir mal, warum machen Sie das eigentlich gerade?
Ja, auch gut. Ja,
warum vergreifen Sie sich da gerade an Schwächeren?
Ja, das also, ist
das wäre
ist
vielleicht auch einfach in so einen Rechtfertigungsnotstand die Leute zu setzen ja, irgendwie.
Ja, ja also ja. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man etwas sagt. Sonst haben die Leute ja das Gefühl,
ist ja immer das
dass es erlaubt ist, ne? Genau. Und dass es okay ist.
Das hast du ja überall beim Vordrängeln in der Schlange, beim Fressen in der U-Bahn. Wenn ja. du den Leuten nichts sagst, glauben sie, es wäre okay.
Ja.
Ja. Frage von Janko. Ganz viel Text, ganz am Ende kommt eine Frage. Wenn ihr ein Buch gelesen habt und dann später die Verfilmung dazu seht, passen sich dann die Figuren und Orte in eurer Fantasie denen des Films an oder schafft ihr es, eure eigenen Vorstellungen zu behalten? Und was findet ihr besser bzw. bequemer?
Ja, gute Frage. Ich bin eigentlich total froh immer, wenn ein Film die Figur richtig gut und interessant trifft. Es gibt oft Bücher, in denen die Charaktere etwas farblos sind, nicht so wirklich interessant. Und dann schafft es der Film wirklich, bam, oder, weißt du, so einen richtig geilen Charakter daher zu zaubern mit einer Physiognomie, mit einem geilen Outfit, das im Buch überhaupt nicht erwähnt wird oder so. Dann kann das was unglaublich Gutes sein. Und meistens ist es so, dass ein sehr gutes Buch, das die Vorstellungskraft total anregt, was so richtig reich und deep ist und vielschichtig, dass da der Film der totale Fail ist, weil man kann auch bestimmte sprachliche Feinheiten nicht so rüberbringen und dann ist es halt einfach nur enttäuschend. Und ich glaube, dass Kinderbuchverfilmungen mich meistens enttäuscht haben, weil meine Fantasie da bessere Leistung geleistet hat, also erbracht hat. Und dann gibt es solche Filme, die einfach nochmal so eine neue Qualität reinbringen. Mir fallen da spontan zwei Filme ein, The Perks of Being a Wallflower und Submarine. Das sind beides Teenie-Filme, wo es, also so Coming of Age, wo es ums Erwachsenwerden geht und die basieren beide auf einer Romanvorlage. Und ich fand die Bücher beide nicht so doll. Also so mittelprächtig fand ich die. Aber die Filme,
Beim Wort Hammer brach die Verbindung zusammen. Na, dann beende ich jetzt einfach mal diese Sendung alleine und ohne, dass Alexandra noch an der Sendung teilnimmt. Ein Versuch mache ich noch, okay? Da, ihr hört's. Nee, funktioniert nicht. Gut, dann beende ich jetzt die Sendung. Vielleicht lasse ich einfach die Katastrophe vom Sendungsende hier mit drin, damit alle mal mitkriegen, unter was wir zu leiden haben. Das war die Vrindheit für Sonntag, den 17. Mai. Alexandra Tober und Holger Klein danken für eure Aufmerksamkeit. Zwei Hinweise hätte ich noch. Der eine Hinweis ist, es gibt immer, wenn wir Podcaster oder sehr oft, wenn wir Podcaster Livestreams machen, eine Truppe von tollen Menschen, die sich hinsetzen und Shownotes schreiben, also Sendungsnotizen zu diesen Sendungen machen, auf das dann alle hinterher nachlesen können, was denn in der Sendung besprochen wurde und vielleicht den ein oder anderen interessanten Link nochmal finden. Und das andere, oh, jetzt klingelt hier Skype. Warte mal, ich geh mal ran. Hallo?
Hallo?
Ich bin gerade dabei, die Sendung zu beenden.
Ah, schön. Ja. Sorry, dass ich dabei gestört habe. Ja, also hier war so ein Fritzbox-Zwischenfall.
Ah, ein Fritzbox-Zwischenfall.
Die hat gerade rebootet zu einer sehr ungünstigen Uhrzeit.
Das ist aber auch irgendwie, ne? Ja, was ich jedenfalls gesagt hatte, war, ich habe gerade gesagt, Shownoter sind tolle Menschen und ich würde mich freuen und die Shownoter, die bisher so schreiben, würden sich wahrscheinlich auch freuen, wenn viel mehr Leute Shownotes schreiben. Um da mitzuschreiben, müsst ihr euch einfach nur mal wenden an shownot.es, also Shownotes und vor dem ES einen Punkt. Dann wollte ich noch sagen, was dich möglicherweise jetzt auch ein wenig freut, liebe Alexandra, die Alexandra zahlt ihre Lebensversicherung, nee, ihre Krankenversicherung von der Kohle, die sie über Flatter-Einnahmen generiert und ich würde mich freuen, wenn ihr gelegentlich auch mal bei Alexandra auf der Webseite unter silenttiffy.de vorbeisurfen würdet, um da auf die Flatter-Buttons zu klicken, falls euch denn die Sendungen mit Alexandra gefallen haben.
Ja, das würde mich auch sehr freuen.
Das glaube ich, dass ich das freuen würde. Und im Übrigen kann ich ja jetzt doch noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure stellen. Wie geht's uns denn eigentlich?
Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen verwirrt wegen der letzten paar Minuten, die wir hier hatten und Kommunikation mit Redaktionsaffenfelsen und so. Mhm. Aber der Tag verspricht, super zu werden.
Ich überlege jetzt, ob ich das rausschneide, dass ich hier die ganze Zeit überbrückt habe, oder ob ich das drin lasse in der Sendung. Ich lasse das drin, ne?
Ja, lass mal drin.
Sollen die doch mal mitkriegen.
Lass mal drin. Und ich freue mich wirklich so sehr über Flutters. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, viele Leute nutzen ja auch kein Flutter.
Das stimmt.
Stattdessen spenden sie mir was. Das geht gut über die Seite von introckenenbüchern.de, meinem anderen Podcast.
Reklame.
Ja, Reklame. Nein, ich will nur auf diese Möglichkeit aufmerksam machen. Ja. Das ist auch Geld, das mir wirklich sehr, sehr weiterhilft.
Wo war ich jetzt? Ach so, genau. Wie geht's mir denn heute? Mir geht's total super. Ich muss ganz fürchterlich pipi, was möglicherweise an diesen Tabletten liegt, die ich nehme. Was wollten wir noch? Irgendwas wollte ich noch ankündigen. Genau, die nächste Vrindheit hat Alexandra beschlossen, Dr. Vrindheit werden. Also wieder unsere Sommerausgabe mit Dr. Sommerfragen.
Genau.
So,
es wird wieder sehr, sehr lustig und erschreckend.
Und jetzt reicht's. Danke, Alex. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe vergessen, die Jingle-Maschine hochzufahren. Scheiße. Warte mal, erzähl, hier muss Geräusche.
Oh Gott.
Okay, das war, danke für eure Aufmerksamkeit, das war die Windreise. Tschüss.
Tschüss.
Ist nicht tot.